Bandserben über Pop, Kunst und den Sinn des Lebens.
Hallo ihr lieben Cobains Erben-HörerInnen da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier kommt eine neue Folge und wir haben heute einen ganz geilen Gast, einen super alten Freund von mir, den ich, keine Ahnung, Daniel, wie lange kennen wir uns? 30 Jahre oder so?
Ich glaube 1985.
Sowas, ne? Ach, Quatsch. Da hast du Zivildienst gemacht in Aheiligen, ne?
Ein Praktikum,
richtig?
Genau.
Oder ein Jahrespraktikum. Oder so. Und ich war dort in meiner ersten Gemeinde, in der ich auch zum Christen wurde. Und ich weiß, wir haben auf irgendeinem Kirchenfest, da habe ich irgendwie Musik gemacht und da haben wir uns zum ersten Mal gesehen. Da wusste noch niemand, dass du mal ein Kinderstar und ich ein Comedian werde, ne?
Genau, ja.
Es war sehr logisch.
Total, also ich meine, 85, ich kenne dich quasi länger als den Schmitti.
Echt?
Ja, also wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich weiß, den Schmitti habe ich irgendwann, ich glaube, auch 85 kennengelernt, aber es könnte gut sein, dass die Veranstaltung, auf der wir da zusammen waren, dass das davor war. Also lustig.
Naja, wie alt wart ihr da? Ihr wart da so kurz vor 20 oder was? Oder wie alt seid ihr da gewesen?
Nee, 22 war ich.
22? Nee, ich war jünger. Also ich war 17 oder so.
Ach ja.
17
so oder so. Schulterlanges, brustlanges Haar.
Genau. Vollbart.
Und das erste Mal, wo ich dich gesehen habe, da kamst du gerade, ihr wart in Israel gewesen und du bist aufgestanden im Gottesdienst und hast erzählt davon. Ich dachte, was ist das denn bitte für ein Typ?
Ja, abgefahren. Dann war das Herbst 85. Ja. Genau. Ja, ich weiß nicht, also vielleicht kenne ich den Schmitti dann doch schon ein klitzekleines bisschen länger, aber nicht viel.
Mann!
Ja, also. Das ist schon, das habe ich jetzt alles nicht gewusst. Das war für mich jetzt gerade was vollkommen Neues.
Ja, irre, ne?
Ja, total
aber
lustig.
Auf jeden Fall müsste ich ja mal wenigstens, um die Anmoderation zu beenden, noch den vollen Namen sagen. Auch wenn, auch wenn dich wahrscheinlich viele Menschen kennen, aber trotzdem super geil, dass du hier bist. Heute hier Daniel Kallauch bei uns, bei Cobains Erben. Und zwar interessanterweise als Maler.
Genau. Und nicht als Musiker.
Und nicht als
Musiker.
Wie
man das vielleicht gedacht hätte.
Das ist ja, ehrlich gesagt, habe ich diesen, naja, du hast ja nicht einen Schwenk gemacht, aber zumindest dieses zweite Standbein von dir ist mir noch gar nicht so lange bekannt, Daniel. Das ist, seit wann machst du das? Malen.
Also ich male schon intensiver seit 2017. Aber das habe ich komplett für mich selber gemacht. Und erst in Corona-Zeiten habe ich das dann richtig entwickelt und bin auch erst seit einigen Monaten letztlich an die Öffentlichkeit gegangen damit.
Ja. Weil ich dachte nämlich, als ich irgendwann auf Facebook schriebst du, deine ganzen Bilder seien fast abgesoffen bei der Flutkatastrophe und da habe ich gedacht, Bilder? habe ich irgendwas nicht verpasst? Also habe ich irgendwas verpasst?
Genau.
Und dann kriegte ich irgendwie so mit, aha, du malst, ah ja, ist ja spannend, ist ja cool. Und dann sagte Gofi, ja, er sei mit dir im Kontakt und ob wir hier meine Cobains Erbenfolgen mit dir als Maler machen wollten. Und ich dachte, das kann ja überhaupt nicht wahr sein, ey.
Cool. Also pass auf, jetzt müssen wir alle Leute an Bord holen, die dich noch nicht kennen, Daniel. Das ist nämlich durchaus möglich. Du hast einen Ruf, aber manche Leute kenne ich noch nicht. Wir müssen dich erstmal kennenlernen ein bisschen. So erzähl mal ein bisschen so ein paar wichtige Fakten zu deiner Person.
Genau, ich bin in Bremen geboren, so wie der Goofy auch.
Das ist schon mal unglaublich sympathisch.
Eltern auch schon, als ich ein kleines Kind war, da ist sind wir so? Nämlich immer nach Huchting zu den Kinderwochen gefahren.
Und da ist das
ich
der Fall?
Die ersten Kinderlieder richtig kennengelernt.
Und diese Ehre.
Dann habe ich einen unterschiedlichen Weg genommen. Wir sind dann weggezogen von Bremen, haben in Österreich gelebt und da habe ich dann irgendwann Abitur gemacht, Theologie studiert danach und immer auch viel Musik gemacht. In der ersten Stelle in Norddeutschland, jetzt in Schleswig-Holstein nach dem Theologiestudium, fing das dann mit Kindermusik an, weil das brauchte man irgendwie gerade zu verschiedenen Situationen, habe ich dann Lieder geschrieben. Und daraus ist dann innerhalb von 3 Jahren eigentlich ein eigenständiger Beruf geworden. Ich habe meine Anstellung aufgegeben, habe mich entschieden, Freiberufler zu werden, 94, und bin dann so richtig durchgestartet und habe tatsächlich 2020 meine 40. CD veröffentlicht.
Boah, eine 40. Also, meine Güte.
Allerhand. Wow.
Boah. Das ist krass.
Und das ist alles in diesem Spektrum Musik für Kinder. So.
Genau, ist alles Musik das für Kinder, für Familien. Ich habe eigentlich immer auch die ganze Familie im Blick, auch gerade in meinem Programm. Ich habe an die 3000 Familienshows im deutschsprachigen Raum aufgeführt. Hab mich immer
3000, das ist schon eine echte Hausmarke. Ja. Ey. Alter Schwede, ey.
Also, ja, ich
wir haben ja auch ziemlich viele, aber, ja. aber 3000, da kommen wir nicht im Traum dran, ey.
Ja, ich war immer
Respekt.
Ziemlich rege irgendwie. Es hat mir aber auch großen Spaß gemacht und es macht mir auch weiterhin Spaß. Ist jetzt natürlich im Moment alles so ein bisschen anders, aber es ist wirklich so mein Herzensthema, Wertschätzung Kindern zu geben, Familien zu geben. Und ich bin ja auch noch Puppenspieler. Mein Willibald, der Spaßvogel, der ist, ich glaube, der ist noch bekannter als ich. Wenn Kinder mich irgendwo sehen und erkennen, dann fragen sie als erstes, wo ist Willibald? Ja? Also da habe ich mir was rangezüchtet. Na, jedenfalls, Humor hat immer eine riesige Rolle gespielt und es war immer auch bunt und es war immer auch verrückt. Und ich habe ja vorher auch schon 10 Jahre Musik gemacht, so Liedermachermäßig, Folk und so. Da konnte ich das aber nie so ausdrücken, diesen Humor, der so in mir steckt und den ich auch gerne auf die Bühne gebracht habe. Und dann in der Kindermusik konnte ich das total rauslassen und ja, phasenweise habe ich wirklich unfassbar viele Lieder geschrieben, weil ich von so vielen Dingen berührt und an so vielen Dingen interessiert war. Viele CDs unter bestimmten Themen auch. Das hat sich, glaube ich, über die Jahre auch so rausgestellt. Wenn ich mich auf ein Thema konzentriere, dann wird es besonders gut. Da muss man manchmal ganz schön dran arbeiten. So die ersten 3-4 Lieder, es geht, aber die weiteren 10, an denen muss man echt hart arbeiten, damit sie noch andere Aspekte dieses Themas aufgreifen. Aber das, so diese Art zu arbeiten, das passt zu mir.
Mhm. Ja, und ich meine, mein Gott, du hast im ZDF also nicht nur Auftritte, sondern tatsächlich Filme veröffentlicht. Ne? Bei einem habe ich sogar mitgespielt. Das,
stimmt, genau.
Da musste ich dran denken, als ich deine Mails gelesen habe, die du quasi über deine Kunst verschickst. Kommen wir vielleicht später zu. Aber da habe ich gedacht, ja, und bei einer dieser Fernsehshows war ich dabei.
Was hast du gespielt, Jay? Was war denn das?
Ich habe einen Verbrecher gespielt. Der bin ich ausgebrochen? Oder wie war das?
Ich weiß,
da war der Olaf Franke mit dabei und der andere war der eine von Big Brother, dieser genau. Rocker. Wie hieß der nochmal?
Boah, das weiß ich auch nicht mehr. Ja, auf jeden Fall war der so eine Rocker-Gang und hab eine Bank überfallen.
Irgend sowas,
ja. Und beim Rausrennen habt ihr eine Tüte mit Geld verloren und ihr hieß die Rotschuhbande.
Ja,
und,
genau,
Rotschuhbande. Und Willibald und ich kamen gerade vorbei, weil ich ins Musikgeschäft wollte. In dem Moment kommt die Polizei um die Ecke, sieht, ich habe rote Schuhe an, das ist mein Mackenzeichen mit CK. Und da liegt die Tüte mit dem Geld und Willibald guckt da gerade so rein und dann werden wir verhaftet. Ja? Und die Kinder sorgen dann dafür, dass die Polizei doch merkt, dass ich nicht der Bankräuber bin. Alles verwoben mit der Geschichte von Ostern. Wir landen im Knast und sind quasi unschuldig da. Und ein Kommissar verhört uns und sagt, wir werden das alles herausfinden. So, und die Kinder sorgen dann dafür letztlich, dass die echten Bankräuber dann doch gefasst werden. Und die sitzen nachher auch alle so mit gestreiften Klamotten auf den Jay. Im Knast genau. Und malen Eier an. Alles schön rot anmalen, hat der Kommissar gesagt. Genau, das war der zweite Film. Den ersten 2 Jahre vorher, 2001, war dann Weihnachten ist Party für Jesus und das war dann Ostern ist Party für Jesus.
Ah ja, genau.
Das war eine besondere Zeit. Die haben sie ja irgendwie 6, 7, 8 Jahre im Kinderkanal wiederholt.
Ja.
Und das war schon toll. Ja,
cool. Und der Witz war... die Dreharbeiten, die waren ja, ich glaube, irgendwie so Februar oder März oder sowas war das, glaube ich. Und es war kurz nachdem meine zweite Tochter Juni geboren worden ist. Also wirklich, ich glaube, eine Woche später oder so. Also es war relativ eng dran. Die, genau, also deswegen habe ich das auch noch so gut in Erinnerung.
Okay, ja, genau.
Also,
ja. Mhm. Ja, das heißt, du hast da eine echt spannende Zeit erlebt in den vielen letzten Jahren, ne?
Ja.
Aber es ist nicht dabei geblieben. Du, irgendwo in deinen E-Mails hast du geschrieben, du hattest echt noch weitere Chancen beim ZDF. Noch weitere Möglichkeiten und dann hast du aber gesagt, nö, ich fahre lieber ein bisschen mal wieder runter, das Engagement, halt den Ball ein bisschen flacher.
Genau, also es war so, dass in der Zeit wir auch eine heftige Ehekrise hatten, meine Frau und ich, und dann kam es dazu, dass sie auch ein berufliches Angebot bekam. Sie hatte bis dahin noch nicht nach dem Studium also kurze Zeit nur eigentlich als Angestellte gearbeitet, sonst mehr so Workshops gemacht und immer sehr viel ehrenamtlich. Und dann ging es eigentlich darum, dass wir umziehen und dann war es irgendwie auch so, okay, ich reduziere meinen Job und meine Frau fängt mal an zu arbeiten für Geld und für das, was sie auch wirklich auf dem Herzen hat, als Theologin und Referentin. Und dann habe ich auch gesagt, okay, ich muss mich für eins entscheiden. Entweder mache ich weiter mehr Fernsehen, was sehr, sehr kurzfristig immer ist und unheimlich übergriffig auch ist, weil da gibt es wahnsinnig viel Fremdbestimmung. Oder ich sorge mich jetzt um meine Familie und gebe meiner Frau auch da den Freiraum. Ich meine, die ganzen Jahre, als die Kinder klein waren und so, da hat sie sich auch ganz viel um unsere Kinder gekümmert, was ich hier sehr hoch anrechne, und hat mir die Chance gegeben, das so zu entwickeln, was ich dann ja gemacht habe.
Ja. Ja. Hat das für dich gut geklappt? Also wie siehst du das im Rückblick, ein bisschen weniger zu machen und so? War das die richtige Entscheidung für dich?
Ja, das war cool, weil wir sind alle in eine neue Situation gekommen. Wir sind hier ins Ruhrgebiet gezogen, alles war neu. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass die Menschen hier richtig cool drauf sind. So habe ich mir das immer vorgestellt, dass Menschen auch so, die sind ja hier sehr direkt und auch humorvoll. Und vorher haben wir so in Hessen gelebt und Rheinland-Pfalz und die Leute waren da immer sehr zurückhaltend. Und wenn man auch schon 5 Jahre Nachbar war, dann machte man einen Joke und sagte, kennen wir uns? So, ne, so. Und hier rennst du irgendwo vorbei, machst haust einen Satz raus und kriegst gleich einen zurück auch. Ja. Von jemandem, den du gar nicht kennst. Also das, wir haben uns hier echt sofort richtig wohlgefühlt und es war schön. Also, und nach ein paar Jahren waren die Kinder hier auch gesettelt. Alle hatten neue Freunde, Schule und alles ist gut gelaufen. Dann konnte ich das dann langsam wieder mehr machen. Und also wir hatten ein Ehepaar, die uns begleitet haben über lange Zeit, ein Pfarrer-Ehepaar. Und die haben gesagt damals, als wir überlegt haben, machen wir das jetzt, machen wir das nicht, ziehen wir hier hin und so, sagten sie, naja gut, die Kinder sind ja jetzt lange bemuttert worden, vielleicht ist ja jetzt Zeit, dass sie mehr bevatert werden. Mhm. Und das fanden wir toll. Ja, weil wir selber hatten das so gedacht, dass wir das ein paar Jahre später vielleicht so machen, wenn die zwei Großen dann schon so aus der Schule sind, Abi haben und so. Aber das fiel dann in eine Zeit, wo die Kinder Teenies waren und dann war das für die natürlich erstmal nicht leicht. Aber es war einfach so eine einmalige Chance für meine Frau. Und dann haben wir gewusst und gedacht, das müssen wir machen. Und das war genau richtig.
Cool. Ja, das ist wirklich toll.
Ja.
Ja. Das war aber noch lange vor der Pandemie wahrscheinlich.
Genau.
Oder?
Ja. Also vielleicht noch eine Sache zu meinem beruflichen Werdegang. Vor 6 Jahren habe ich dann auch noch, bin ich bei meinem bisherigen Verlag Cup Music ausgestiegen nach 25 Jahren, weil dann eben unsere Kinder alle aus der Schule waren und ich dachte, okay, jetzt bin ich so Anfang 50, jetzt gebe ich nochmal richtig Gas und habe noch einen eigenen Verlag, ein eigenes Label gegründet und habe gedacht, da starte ich nochmal so richtig durch. Das ist dann so ein bisschen anders gekommen. Vieles hat funktioniert, manches hat nicht so funktioniert, weil ich doch gemerkt habe, dass sehr, sehr viel Arbeit in den Hinterzimmern der Verlage läuft. Das habe ich ein bisschen unterschätzt, muss ich ehrlich sagen. Heute bin ich aber total froh, um auf die Pandemie zu kommen. Auf die Weise habe ich mir die Lizenzen meiner eigenen Lieder zum Beispiel gesichert Und das hat mir eigentlich das Überleben auch in der Pandemie gesichert.
Ah, okay. Und das heißt, an denen kannst du noch weiter verdienen, an deinen
Liedern. Ja, ganz genau. Weil einige meiner Lieder haben sich doch ja sehr verbreitet. Einfach Spitze, dass du da bist. Ja. Immer und überall und so. Und die werden überall gesungen. Und dafür gibt es dann nochmal was. Ne? Da schüttet die VG Musikedition dann nochmal was aus. Und das ist doch eine ganze Menge, wenn man einige Lieder hat, die in allen Kirchen querbeet gesungen werden. Ja.
Ja.
Und ja, und das hat mir ein schönes Polster gegeben in Corona-Zeiten, um zu sagen, boah, ich muss mich jetzt nicht verrückt machen. Wie kriege ich jetzt hier all das, was wir hier an Verbindlichkeiten haben, bezahlt? Sondern auch gerade die VG Musikedition. Ein Dank an Sie, weil Sie haben dann statt über das ganze Jahr verteilt die Lizenzen auszuschütten, was Sie normalerweise machen, haben Sie es alles Ende März, Anfang April ausgeschüttet.
Ja, also ach so, weil Sie wussten, dass viele das brauchen als Booster sozusagen. Ne?
Ja, ja, und das fand ich wirklich großartig. Also das war wirklich, das haben Sie sowohl 20 als auch 21 gemacht.
Super. Und
das ist wirklich, wirklich toll.
Ja, super. Das ist nämlich, ich habe nämlich, also es gibt ja, wir haben ja nun einige Kollegen, wo wir wirklich, also wo ich mir immer ganz große Sorgen mache, wie geht's denen, wie kommen die über die Runden? Also Leute wie du oder jetzt wie Lothar Kosse oder Albert Frey, okay, da weiß man, okay, die haben über ihre Songs, kommen da Einnahmen rein, auch über GEMA und sonst wie. Und von daher ist es, habe ich mir um dich dann da nicht so große Sorgen gemacht. Aber es gibt ja andere unserer Kollegen und Freunden, die ja nach wie vor überlegen, ob sie jetzt umsatteln, ob sie einen anderen Job machen, so machen müssen quasi. Ja. Und das macht mich immer ganz, ganz, ganz traurig irgendwie. Ja. Also von daher schön, dass das bei dir nicht, dass man sich um dich keine Sorgen machen musste.
Irgendwie auch cool, dass es auch in der Kunst möglich ist, sozusagen zu ernten, was man gesät hat. Ne? Das ist ja so ein bisschen, stecken ja wahnsinnig viele Arbeit, auch Vorschuss sei es und dann. Klar, du wirst natürlich auch für Auftritte bezahlt und so weiter und so fort, aber du hast ja irgendwie auch einen echten Werk geschaffen. Ne?
Ja.
Ein riesen Repertoire an Songs. Dass das immer noch was abwirft für dich, ist ja nur richtig eigentlich. Aber das ist ja nicht immer der Fall.
Ja, also da muss ich auch sagen, das ist ein Geschenk, weil das kann man, das habe ich ja auch nicht irgendwie herbeigeführt, sondern das ist mir letztlich geschenkt worden, weil wenn man sich hinsetzt und so kleine Liedchen, gerade die so bekannt geworden sind, sind jetzt nicht die Lieder, an denen man wirklich viel gearbeitet hat, sondern die sind einem so zugeflogen, muss man wirklich sagen, oder mir sind sie so zugeflogen. Und ich bin mit dem Lothar Kosse auch befreundet, der sagt auch, die Lieder, die wirklich bekannt geworden sind, das sind die Lieder, die hat man einfach mal so geschrieben, aber an denen man wirklich gearbeitet hat, das sind meistens nicht die, auch an denen man vielleicht selber mehr hängt. Ja.
Ja,
aber
ja.
Umso schöner, das ist, finde ich, ja das Faszinierende weiterhin in der Kunst, dass man nicht weiß, was trifft jetzt den Geschmack von Menschen und auch die Möglichkeit, wie bei mir jetzt, dass manche Lieder sich dann verbreiten, ohne dass ich jetzt dafür auf der Bühne stehen muss, sondern sie verbreiten sich ganz von selbst, automatisch, ja. Und das, ich meine, man kommt irgendwo in einen Ort in Brandenburg und fängt an, einfach Spitze zu singen und das ganze Publikum singt mit, wenn es so ein kirchliches Publikum ist. Dann denkst du, ich war doch noch nie hier, woher kennt ihr das? Ja, aber das singen wir doch jede Woche. Ja, aber ich mache so, ja. Und das ist wirklich,
Ohne Instagram-Kampagne oder
E-Mail. Das ist viral gegangen schon in den 90ern, da gab es das alles.
Genau. Nicht.
Also ich meine, man darf das ja nicht vergessen. Ich meine, es gab damals gerade in den 90ern ja gar nicht wahnsinnig viele christliche Kinderstars. So. Nee, und du warst halt der Kinderstar, dessen Songs man dann eben auch in der Kinderstunde, im Kindergottesdienst und so weiter rauf und runter gesungen hat. Ne? Und das ist natürlich dann, also ich bin mir ganz, ganz sicher, dass dass wahrscheinlich eine Menge Menschen in Deutschland deine Songs besser kennen als irgendwelche Gesangbuchslieder aus dem Kirchengesangsbuch, weißt du so? Weil die einfach aufgewachsen sind mit dem Zeug. Ja. Von daher, das ist natürlich ein Hammer. Also da hast du auch echt eine Bank hingelegt, kann man mal so sagen, in der kirchlichen Welt. Also
das hat aber die kirchliche Welt auch stellenweise verlassen, oder? Ich meine, du warst ja auch mit dem ZDF in Kontakt und so. Und es konnten Kinder dich auch in anderen Settings sozusagen kennenlernen oder
genau,
deine Lieder.
Irgendwie 2006 habe ich die Kika Weihnachtshitparade gewonnen mit Weihnachten ist Party für Jesus.
Ehrlich? Unglaublich.
Vor Rolf Zuckowski und seiner Weihnachtsbäckerei.
Ist ja Wahnsinn.
Ja, das war schon auch lustig. Ja also klar. Hat sich so entwickelt und ich habe immer auch natürlich Lieder auch geschrieben, die jetzt nicht so vordergründig gleich als christliche Lieder klassifizieren sind, sondern da ging es um Freundschaft und letztlich ging es darum auch, komm, wir wollen Freunde sein, ist ja auch irgendwie sehr bekannt geworden, hat das ZDF auch gerne immer wieder, auch jetzt nochmal in den 2000er Jahren haben wir nochmal einen neuen Musikclip dazu gedreht und es ist nochmal in diesem Singalarm dann ausgestrahlt worden und so, weil es einfach was auch aufgreift, das war gerade auch in dieser Flüchtlingszeit und so dann, wo das ist letztlich ja ein grundchristlicher Gedanke. Komm, wir wollen Freunde sein, singen mit mir, mach mit, lachen, streiten und verzeihen. Ich tue den ersten Schritt. Also was, gut, es ist einfach jetzt, es kommt nicht Jesus, es kommt nicht Gott vor, aber es kommt genau das vor, was Jesus uns vorgelebt hat, wozu er uns eingeladen hat. Und das finde ich immer besonders schön, wenn das gelingt, das so auszudrücken, dass da viele mitgehen können. Und wer nochmal genauer hinhört, merkt, ach ja, stimmt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja?
So. Ja. An der Stelle muss ich ganz kurz eine Geschichte erzählen, also ich weiß, wir haben ja immer, ne, wir haben vor älterem Publikum gespielt, du eben eher vor Kindern und so, und das war ja manchmal auch so ein kleines Battle und so. Und ich weiß, der Schmitti hat mir irgendwann erzählt, ich glaube, da war er zum ersten Mal bei einem Konzert von dir, irgendwie Schulkonzert, Kinder und so weiter. Und er hat mir wirklich mit leuchtenden Augen erzählt, du Jay, bei dem Kalauch, da waren 500 Kinder und irgendwie hat er dann irgendeinen Song, wo irgendein Haustier stirbt. Ich weiß es nicht mehr, ne? Ja. Du weißt wahrscheinlich welches. Und er sagte, und die Kinder standen auf den Stühlen und riefen voller Inbrunst immer den Namen dieses Tieres, was da verstorben ist. Und du bist gestorben, irgendwie sowas. Und da war Emotionen im Raum. Und der Schmidt hat echt gedacht, das ist ja völliger Wahnsinn. Und ich habe mir das so angehört und gedacht, ja, Wahnsinn, was der Karl auch macht, ey, ist ja völlig irre. Ne, also irgendwie das zum Thema, war das ja nun, du hast ja auch solche Themen aufgegriffen, die man jetzt normalerweise macht man bei Kindern ja dann immer nur so, ey, klatsch, klatsch, super und so, aber du hast dann da auch sowas wie Trauer aufgegriffen und so. Und das ist schon, finde ich, bemerkenswert. Und die Kinder haben das demnach wirklich honoriert, weil das aus ihrer Lebenswelt war und sie darin dann eben wirklich darin sich reinfallen lassen konnten. Also das fand ich immer schon stark, Daniel.
Danke. Aber das ist immer mein Grundanliegen gewesen. Also mit dem 8. März 2020, als Corona auch mich dann ereilte, an dem Tag habe ich meinen letzten Auftritt gemacht mit dem Programm Ganz schön stark. Das habe ich 5 Jahre lang gespielt. Thema Resilienz. Ja? Umgang mit Niederschlägen und Rücklagen. Willibald meint, das heißt Niederschläge und Rücklagen, aber eigentlich heißt es ja Niederlagen und Rückschläge. Ja? Nice. Und da ging es auch zur Sache. Und da waren auch echt viele betroffen, weil der Willibald, der hat geglaubt, der kriegt die Hauptrolle. Biene Maja hat auch schon das Kostüm und alles. Ne? Und dann kriegt er aber, er soll einen Baum spielen. Ne? Und am Ende kommt er dann so als Rapper rauf mit so einem Baumgewand und einem riesigen VW-Zeichen. Ja, Vogel Willibald hat er ja immer an. Oder frohe Weihnachten. Und dann steht er da und rappt und sagt, ich bin der coolste Baum im Raum. Ja? Also er macht was aus seiner Rolle. Und darum geht es ja auch. Wir kriegen nicht alles das, was wir wollen, uns wünschen und was wir auch vielleicht als Eltern unseren Kindern gerne wünschen würden. Aber es gibt Momente, da müssen wir uns mit anderen Dingen abfinden und damit klarkommen. Und da nehme ich die voll rein, die Geschichte. Und ich habe auch viele, viele Reaktionen von Eltern bekommen, auch die dann das zu Hause auch noch mal weiter besprochen haben. Ja. Und das ist eigentlich auch so, dass mein Grundanliegen, ich möchte auch gerne die Eltern oder einen Elternteil oder Großeltern dabei haben, damit die das dann zu Hause noch irgendwann mal durchbuchstabieren, weil 3 Tage später kommt dann wieder eine Situation, die nicht so läuft, wie das Kind es möchte. Und ja, und da will ich nicht einfach nur so tralafitti und alles ist gut und Jesus hat euch alle lieb oder so, sondern nein, es gibt diese Situation und wie gehen wir damit um? Und dann können die Eltern nochmal erinnern. Ja, wie ist denn Willi bald damit umgegangen? Was hat denn Daniel Kalle auch eben gesagt und wie haben sie es dann gemacht und so, ja? Und, ja.
Aber was da echt rauskommt, ist ja echt eine ganz große Wertschätzung gegenüber dem Menschen, gegenüber dem Einzelnen. Auch eine ganz große Wertschätzung des Lebens unter allen Umständen. Mhm. Also man kann sozusagen den christlichen Subtext immer mit dabei haben, muss man nicht aber unbedingt. Das ist ein wahnsinnig viel Positivität sozusagen. Ganz viel Ja zum Leben und zum Menschen. So, ne? Das ist bei deinen Songs der Fall. Ich finde, das ist auch in deiner Malerei durchaus zu sehen. Ich finde schon, also ich will nicht zu subtil überleiten. Wir können gerne noch bei der Musik bleiben, aber ich rede über dich eben als Künstler, ne? Der Künstler, die Künstlerin füllt ja die Kunst auch irgendwie aus. Also egal in welcher Sparte, in welchem Genre du dich jetzt bewegst, aber deine Persönlichkeit und deine Einstellung zu den Dingen und zum Leben, die spielen eine Rolle.
Genau.
So schreibst du Lieder, so malst du Bilder.
Ja.
Wir wollen ja ein bisschen über deine Malerei sprechen. Erzähl uns doch mal, wie kam das denn, dass du angefangen hast zu malen? Du sagst 2017, das ist ja immerhin schon 5 Jahre her und dann ja anscheinend eine ganze Zeit lang eher sehr still, weil wie gesagt, ich habe, und gut, wir sehen uns jetzt nicht so oft, aber immerhin doch ab und zu, ich hatte davon jetzt lange überhaupt nichts mitbekommen, also wie kam das denn?
Also ich habe schon als Kind immer gerne gemalt und mit grafischen Elementen gespielt, habe einiges von meinem Vater gelernt, der früher als Gartenbauingenieur angefangen hat und auch sehr viel Gestalterisches gemacht hat. Ich habe mal mit 18 einen Plakatwettbewerb mitgemacht und einen 2. Platz belegt und habe auch 1,5 Jahre als Grafiker gearbeitet. Das habe ich mir selbst dann beigebracht und habe für eine Kirche alles Grafische gesetzt und gemacht und in einem Grafikbüro gearbeitet. Das hat mich also immer schon, das künstlerische Gestalten in der Weise hat mich immer schon interessiert. Und wer eben bei meinen Programmen mal gewesen ist, der hat auch gesehen, wow, was ist denn das für ein Bühnenbild hier? Okay, wie baut der hier seinen CD-Tisch auf? Das ist alles für mich ein künstlerischer Ausdruck. Ja, bei mir war es auch so, mein Musiker und mein Techniker, die hatten auch Klamotten an, die habe ich für die ausgesucht.
Ja. Es war,
echt? Ja, weil das ist für mich alles ein Gesamtkunstwerk. Und das möchte ich gerne auch den Leuten präsentieren. Die sollen echt mit offenem Mund da sitzen, wenn der Vorhang aufgeht. Wow, okay, Licht, toll, alles abgestimmt und passt alles zusammen. So, und ich habe dann auch immer mal wieder was für mich gemalt, aber habe immer wieder eigentlich versucht, was Gegenständliches zu malen. So in meinen 20er, 30er, 40er. Und das habe ich mir angeguckt, war frustriert, habe es noch nicht mal meiner Frau gezeigt, weil ich dachte, ach nee. Und da gab es einfach so viel anderes auch zu tun, dass ich dafür eigentlich keinen Raum hatte. Und dann habe ich aber gemerkt, so vor 5, 6 Jahren, okay, ich muss noch ein anderes Hobby haben, was ein Ausgleich ist. Sonst denke ich dauernd nur an meine Arbeit. Gerade eben durch diese Gründung des eigenen Labels war ich doch sehr, sehr beschäftigt und musste aufpassen, dass ich da nicht einen Burnout kriege. Und dann habe ich einen Malkurs belegt für abstrakte Malerei. Und da wird hier in Hattingen, wo ich wohne, an der Ruhr, bei Bochum, da wird ziemlich viel angeboten. Das wird sonst am Chiemsee und in Worpswede und auf Pellworm oder so. Und hier in Hattingen. Das ist wirklich, weil es gibt so eine Gesellschaft, die kümmert sich ganz viel so um Kunstkurse. Und weil es hier alte Industriehallen alles mögliche gibt, da kann man tolles Ambiente und so. Und dann habe ich das gemacht und habe dann gleich gemerkt, boah, das ist eine Art von Ausdruck, wie es zu mir passt. Und die Künstlerin, die den Kurs gemacht hat, hat am Ende dann auch gesagt, wir waren irgendwie 7 Personen, 6 Frauen und ich, die sagte dann, und der Daniel, das war der fleißigste von allen. Ich hatte am Ende 35 Bilder oder so nach einer Woche.
Was?
Ja, das war aber alles so eher so Farbstudien, würde ich mal heute sagen. Vieles habe ich dann als schöne Grundlage genommen und habe es übermalt später und noch das zum Ende geführt. Aber es war so dieses Heranführen an Kunst, an diese abstrakte Kunst und auch für mich ein Aha-Moment, mutig zu sein, mehrere Bilder gleichzeitig zu malen.
Ja.
Das war auch ein ganz wichtiger Moment für mich, weil dann hast du, wenn du 5 Bilder gleichzeitig malst, du machst so mit irgendeiner Farbe, ich habe dann mal alles in Blau, alles in Grün, alles in Gelb und dann irgendwie gemischt oder so. Und dann, weil ich immer mit Pigmenten oder meistens mit Pigmenten male, das heißt, ich habe Pigmente, ich mische die an mit so einem Binder und dann hast du meistens Farbe übrig. Dann malst du hier nochmal was und da noch ein. Und wenn du aber 5 Bilder gleichzeitig malst, 2 gefallen dir wahrscheinlich. Ja, und das ist dann ein Erfolgserlebnis. Und die anderen 3 kannst du getrost zur Seite legen und sagst, die sind halt noch nicht fertig. Aber wenn du nur ein Bild malst und das wird nicht so, wie du das innerlich dir vorstellst, dann kommt da auch schnell Frust auf.
Ah, ja, klar.
Und das Gefühl kannte ich aber auch zu gut über die Jahrzehnte. Und dann habe ich im Jahr drauf habe ich einen Kalligrafiekurs gemacht. Auch noch mal eine ganze Woche und dann im nächsten Jahr auch noch mal, weil mich auch Schriften immer sehr fasziniert haben. Ich habe immer mit Schriften rumgespielt und bevor es so Grafikprogramme gab, da habe ich das alles selbst gemacht oder habe irgendwie Sachen ausgeschnitten und zusammengestellt und so Sachen. Und das hat mir immer gut gefallen und dann habe ich eben so diese Kombination zwischen Schriften und abstrakter Malerei so gemerkt, das kann für mich eigentlich so mein Ausdruck werden. Habe mir so eine Ecke hier in meinem Büro eingerichtet, wo ich dann so gemalt habe oder auch mal draußen, je nach Jahreszeit. So, und dann kam Corona. Dann war ich erstmal ein bisschen out of order, habe die ersten Monate irgendwie echt wie so gerudert, wie so ein Verrückter, der so gegen Sturm anrudert. Weil ich dachte, ja, wie kann das ganze Ding jetzt weitergehen, was passiert? Dann eine Mitarbeiterin wurde krank und schied dann aus. Die hat so alles an Verwaltung und Lizenzen für mich gemacht. Und dann habe ich gedacht, boah, wie schaffe ich das jetzt alles? Und habe dann ein Crowdfunding gestartet, weil ich eine CD machen wollte. Das war schon alles geplant, Studio gebucht, Musiker gebucht. Ich wollte die nicht absagen. Und dann habe ich die gemacht und danach bin ich erstmal echt ein Loch gefallen, muss ich sagen. Dann kam der Sommer und es kam so eine Möglichkeit, Auftritte zu machen. Ja, und dann kam ja dann war alles wieder lockerer und dann kam der Herbst und alles ging wieder zusammen. Dann habe ich so auf dem Weg zu einer Wanderung im Auto so ein kleines Radio-Feature gehört. Da hat eine Psychologin gesprochen und auch so darüber, wie geht man denn jetzt um? Anfang November war das. So alles war dunkel, die Menschen ziehen sich zurück und was ist möglich und wie lange geht das jetzt noch und so. Also November 20. Und dann sagte sie den Satz, also es ist jetzt einfach an der Zeit, sich zu fokussieren auf das, was möglich ist. Und nicht dauernd auf das zu schauen, was nicht möglich ist. Und dann dachte ich, ja, das ist es. Dauernd wird mir was abgesagt oder verschoben. Und dann habe ich eine Bekannte angerufen hier aus dem Nachbarort oder angemailt und sagte hier, du bist bildende Künstlerin, wir kennen uns schon lange und so, könnte ich mal in deinem Atelier hospitieren? Und das ist die Simone Ramshorn, eine ganz liebe Freundin. Und dann schrieb sie mir zurück, du, das kommt jetzt genau im richtigen Moment. Ich kriege jetzt seit Monaten auch gerade nicht so richtig die Kurve, hier so richtig anzufangen. Da war so viel anderes in meinem Leben in den letzten Jahren, um das ich mich kümmern musste, familiär. Und ich wollte jetzt wieder so richtig loslegen. Aber treffen wir uns doch nächsten Mittwoch. So, und seitdem haben wir uns 50 Mal mittwochs getroffen. Im Atelier. Wirklich? Haben wir jetzt ein gemeinsames Atelier. Und dort malt jeder seine Sachen. Sie ist seit 20 Jahren professionelle Künstlerin. Und ich habe unendlich viel von ihr gelernt. Wann ist ein Bild fertig? Wann kann es nochmal zwei Striche gebrauchen? Ja. Und es hilft uns beiden zu wissen, unser Jewelfix ist mittwochs im Atelier in Velbert. Und da malen
wir. Das ist tierisch. Das ist wirklich toll.
Ja.
Das ist richtig stark.
Und das ist so der Rahmen gewesen, der sich so entwickelt hat. Und dann war ja der Winter 2021 und boah, ich bin hier viel rumgewandert, habe total viele Hörspiele, Hörbücher und Podcasts gehört und dachte, ich muss mal auch irgendwas über Kunst hören. Und dann bin ich auf einen Podcast gestoßen, der Kunstverkaufen-Podcast heißt er. Und dann habe ich angefangen, das zu hören. Und dann habe ich 20, 30, 40 Folgen gehört, die teilweise echt lang waren. Und merkte, wow, aber der Spirit, der dahinter steckt bei diesem Nico, der das macht, das passt total auch zu meinem Ansatz. Nämlich nicht zu sagen, okay, wie kriege ich jetzt meine Kunst einfach an irgendjemand verhökert, sondern zu sagen, für wen mache ich denn die Kunst? Was ist denn meine Intention, mein Thema? Und wie kann ich Menschen mit dem, was ich an Kunst mache, beschenken? Und nicht irgendwie jemanden über den Tisch ziehen und sagen, ja, es gefällt dir, okay, kauf's dir, hängst dir hin. Und nach ein paar Monaten denkst du, irgendwie, ja, es ist bunt, aber was, so what? Ja? Sondern zu sagen, hey, ey, diese Geschichte, die mir zu diesem Bild erzählt wurde, die verbindet sich ja mit meiner Geschichte. Wie cool. Und wenn ich mir das Bild anschaue, dann habe ich jedes Mal, denke ich an diese Geschichte und denke dran, ja, das wünsche ich mir ja auch für mich. Oder in meinem Fall jetzt auch für uns. Und dann bin ich in die Kunstakademie eingestiegen, die Ikonenschmiede-Akademie, so wie sie heißt, von dem Nico. Habe mich da angemeldet, habe so ein Vorgespräch geführt. Dann checkt er, ob man auch künstlerisch und vielleicht auch ein Stück unternehmerisch auf dem Weg ist und wurde aufgenommen. Und dann habe ich mich dran gemacht, dieses ganze Programm durchzuarbeiten. Und meine Frau hat nach 2 Monaten gesagt, sie kennt mich nicht wieder. Sie sagt, Mann, was du da jetzt auf den Weg bringst und wie du dich da dran machst, das habe ich überhaupt noch nie erlebt. Ja? Aber das waren halt die Monate, ich hatte dann 9 Monate keine Auftritte. Das habe ich in meinem Leben, seitdem ich 16 bin, also 40 Jahre zurück, habe ich das noch nie gehabt. Ja. Und ich konnte meine ganze Energie dann aber in dieses Akademieprogramm stecken und habe ein Kapitel nach dem anderen durchgearbeitet. Und da, und das hast du ja vorher auch schon so angedeutet, Goofy, da habe ich dann so mein Thema, meine Intention entwickelt, nämlich aus meiner eigenen Geschichte heraus. Ich habe mir nicht irgendwie überlegt, ja, was könnte ich denn jetzt mal malen, sondern hey, was ist denn in meiner eigenen Geschichte, was ist denn da so gewesen? Und das Thema Wertschätzung zieht sich ja schon so durch, dass ich in meiner Kindermusik sehr intensiv auch verarbeite. Und dann kam ich so nach und nach drauf, dass dieses Thema Kunst für Paare mit Geschichte mein Thema ist, meine Intention, mit der ich male. Mein Background im Grunde, der Hintergedanke, mit dem ich an Bilder rangehe, um Paaren ein Symbol zu schaffen für das, wo sie gerne hin möchten. Ja, sie möchten sich vielleicht weiterentwickeln. Sie möchten sagen, hey, unser Wir, das müssen wir jetzt neu miteinander stärken. Wir haben uns irgendwie ein ganz Stück auseinanderentwickelt. Es gibt Reihe so zweiteilige Bilder mit dem Wir. Ja? Und ich habe eins davon auch verkauft und das Ehepaar, die es gekauft haben, auf dem Weg zu meinem Atelier, haben sie mir dann erzählt, saßen sie im Auto und hatten eine kleine Auseinandersetzung und dann sagte sie, ich glaube, wir kaufen uns so eine Schiene und da hängen wir das dann auf und je nachdem, wie es uns geht, hängen wir das dann weiter auseinander oder weiter zusammen. Also dieses Wir ist so eine Blüte und die eine Seite hat eine Farbgebung und die andere Seite hat eine ganz andere Farbgebung, aber zusammen ergibt es eine Blüte und in jeder auf jeder Seite, jeder Leinwand taucht doch etwas vom anderen auf. Aber wir haben zwei Persönlichkeiten, die auch eigenständige Persönlichkeiten bleiben und bleiben dürfen und bleiben sollen. Aber nur zusammen ergeben sie diese schöne, bunte, ganze Blüte. Und manchmal muss man gucken, wie weit hängen wir denn auseinander. Ja?
Und okay, Daniel, aber jetzt warte mal. Also wir sind jetzt von, also ich weiß natürlich, was du machst, aber unsere HörerInnen ja nicht unbedingt. Also jetzt sind wir davon, dass du irgendwie angefangen hast zu malen, abstrakt. Okay, das ist deins, Schriften auch. Und dann hast du so eine Akademie gemacht. Und jetzt malst du plötzlich für Paare. What? Wie, also jetzt, den Schritt musst du uns jetzt nochmal ein bisschen erklären. Was machst du da genau? Wer malt denn für Paare? Das habe ich ja noch nie gehört.
Ja, ich mache das jetzt. Also, ich habe bis dahin ja einfach auch gemalt, was mir so in den Sinn kam. Aber ich habe mich auch in der Zeit immer schon wieder mal auf ein Thema konzentriert. Ich habe zum Beispiel im Januar, Februar und März letzten Jahres habe ich mich ganz auf die Jahreslosung diesen Jahres konzentriert. Ja? Die Jahreslosung, ein Bibelvers, der ausgewählt wird und Christen ökumenisch in ganz Deutschland nehmen sich das so als Leitvers, das so als wie so ein Motto über einem Jahr zu haben. Und das ist ja für dieses Jahr ein, und gerade für unsere Zeit, ein ganz besonderer Vers. Jesus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. In einer Zeit, wo wir gelernt haben, Abstand zu halten, breitet Jesus seine Arme aus und sagt, ich werde dich nicht abweisen. Und ich habe 8 große Leinwände, also 1,20 mal 80, bemalt mit diesem Thema. Und die 8. Leinwand, dann wusste ich, ja, jetzt habe ich so, wie ich das haben möchte. Also ich habe eine ganze...
Du würdest sagen, die ersten 7 waren Vorstudien sozusagen, oder wie willst du?
Also Vorstudien würde ich nicht sagen. Also 1 habe ich schon komplett übermalt, 1 habe ich verkauft. Also das war auch ein tolles, besonderes Bild, weil da sich eine Gestalt auf einmal daraus ergeben hat, die habe ich nicht gemalt, weil ich kann eben nicht so gegenständig malen, aber auf einmal hat sich dort eine Gestalt, die sich so runterbeugt und quasi so, als ob sie so die Arme öffnet, so hat sich daraus ergeben und das hat jemand gekauft. Aber es war so eine Entwicklung, wo ich merkte, umso intensiver ich mich mit diesem Thema beschäftige, umso mehr Gestalt nimmt das dann auch in meinen Bildern. Und ich brauche eine ganze Zeit lang, um so richtig warm zu werden mit einem Thema. Und dann, so wie ich das auch erzählt habe, wie ich auch meine Musik verstehe und oft auch Lieder und Programme und CDs thematisch erarbeitet habe, so habe ich wieder gemerkt, auch beim Malen ist das für mich nicht anders. Und dann habe ich mit diesem Akademieprogramm angefangen und dort wurde ich auch wieder so hineingenommen, in so einen Prozess herauszufinden, was ist ein Thema, was zu mir passt, was so intrinsisch quasi in mir lebt. Also was sich so aus, ohne dass ich mich jetzt anstrengen muss, aus meiner eigenen Kraft heraus, aus meiner eigenen Kreativität, kommt immer wieder dieses Thema hoch und es hängt natürlich mit meiner eigenen Geschichte zusammen. Ja, um das kurz zu umreißen, ich habe es kurz vorhin angedeutet, wir hatten vor 20 Jahren ungefähr eine starke Ehekrise und nur durch die Hilfe und Begleitung von wirklich guten Beratern haben wir das miteinander meistern können und ich würde heute sagen, es war ein großer Wachstumsknoten, ja, wenn man so eine Ähre von Getreide anschaut, es gibt ja immer so Knoten da, so alle Abschnitte und wenn das nicht wäre, würde der Halm ja einfach abknicken und das war ein großer Wachstumsknoten in unserer Entwicklung als Ehepaar und heute sind wir 35 Jahre verheiratet und sind glücklicher als je zuvor und doch hat natürlich dieses Erleben dieser Krise echt was mit mir gemacht. Also ich war wirklich ziemlich aus der Bahn geworfen für eine ganze Zeit lang und es hat auch sehr lang gedauert, bis ich wieder in meinem Inneren wirklich zur Ruhe gekommen bin und mich nicht Dinge unheimlich schnell da irgendwie angefasst haben. Und als wir so durch das, also es war ein mehrjähriger Prozess, und als wir da durch waren, da haben wir uns neue Eheringe gekauft. Als Symbol unseres Neuanfangs. Dieser Ehering, der war, durchgeschnitten an einer Stelle. Hm. Und dort war ein kleines Stück Gold eingesetzt. Hm. Also der Ring war nicht unterbrochen. Das ist ja ein Zeichen für, ja,
Ewigkeit.
Für die Ewigkeit, ja, und für das, auch für das Miteinander und das Zusammenbleiben und so weiter. Und dann, aber dort wurde das eingesetzt mit einem kleinen Goldstück. Wir haben quasi das vergoldet. Ja? Ja. So wie es ja diese japanische Kunst gibt, die quasi Gefäße zerbrechen, um sie dann neu wieder zusammenzusetzen und diese Schnittkanten und Bruchlinien dann mit Gold und mit wertvollen Materialien auffüllen, sodass so ein Gefäß einzigartig ist und noch hochwertiger wird. Und so verstehe ich eigentlich auch meine Kunst heute, dass ein Bild, was ich male, auf dem man vielleicht eine Blüte erkennt oder einen Schmetterling als Zeichen der Veränderung, der Verwandlung oder, was habe ich noch? Ich habe natürlich auch Dinge, wo man nur Schriften vielleicht erkennt und dann das Wort Respekt lesen kann. Das wünsche ich mir, dass das Paaren hilft, das, wofür sie sich entscheiden, wenn sie zum Beispiel eine Krise erlebt haben. Oder aber wenn sie einfach merken, sie sind in einer Umbruchsituation. Die Kinder gehen aus dem Haus, es ist eine neue Lebenssituation. Das Mobile muss sich neu finden von den zwei und sich neu ausbalancieren. Und was ist ihr vielleicht ihr gemeinsames Thema, an dem sie miteinander arbeiten wollen, an dem sie wachsen wollen? Und das möchte ich gerne, und das drücke ich durch meine Lieder aus. Durch meine Lieder, durch meine Bilder aus.
Bevor du uns nochmal erklärst, wie das kommt, wie Paare dann zu dir kommen und wir gemeinsam sozusagen das Bild erarbeitet, das ist halt sozusagen fast so ein dialogischer Prozess irgendwie. Du und das Paar, ihr quasi, da entsteht dann was Neues. Ne? Vorher würde ich aber gerne nochmal darüber sprechen, wie du malst, weil ich finde das schon ziemlich beeindruckend. Ich habe den Eindruck, du malst so, wie du als Musiker, ich habe dich auch stellenweise auf der Bühne erlebt, also wie du auf der Bühne als Musiker gearbeitet hast und wie du als Typ so bist. Ich empfinde, dass da wahnsinnig viel von dir drin steckt, und was ich halt sehe, ist wahnsinnig kraftvolle Bewegung, so. Das ist nicht sehr filigran, was mir sehr, sehr gut gefällt. Mehr so aus dem Schultergelenk gemalt. Und dann sind es unglaublich schöne, kraftvolle Farben.
Und sehr bunt, ne?
Ja, also, genau. Es sind leuchtende Bilder. Und ich finde, deine Bilder sind so auch so ein Hallo, ich bin da Bilder, so, weißt du? Also so wie ich mir das auch vorstelle, wie du auf die Bühne kommst und sagst, Kinder, seid ihr da? Und alle sagen, ja, wir sind da! Und dann geht's los, ne? So kommen mir deine Bilder vor, und ich finde das also wahnsinnig wohltuend. Ich meine das gar nicht albern. Man könnte das jetzt irgendwie sagen, oh, das ist so albern, das ist ja keine ernstzunehmende Kunst oder so. Nee, ganz im Gegenteil. Ich finde, das hat eine unglaubliche Power, die da ausstrahlt. Das beeindruckt mich sehr. Hast du lange gebraucht, um zu diesem Stil zu finden? Ich würde jetzt denken, der müsste dir ganz selbstverständlich zugekommen sein, irgendwie.
Ja, also durch diese Kurse, die ich gemacht habe, und dadurch, dass ich einfach dann wirklich auch einfach drauf losgemalt habe, so kann ich nicht anders sagen. Ja. Ich habe einfach so einen Spaß daran gefunden. Dadurch hat sich dann der Stil entwickelt. Aber wenn ich jetzt Bilder anschaue, die ich im November 2020 gemalt habe, als ich quasi in das Atelier von Simone kam, und die Bilder, die ich heute male, dann ist da eine wirklich ziemliche intensive Entwicklung. Und die Simone sagte auch, was du hier in ein paar Monaten gemacht hast, das schaffen viele in ihrem ganzen Kunststudium nicht. Mhm. Ja, und Es ist genauso, wie du sagst, Gofi, ich mache das, wie ich auf der Bühne auch bin, wie ich meine Musik verstehe. Ich bin total, mache das aus dem Bauch heraus. Ja? Ich kann ja keine Noten lesen, das können die Leute dann immer nicht glauben, aber ist so, ich mache die Lieder so, wie ich sie empfinde und nicht, wie sie so sein müssten oder wie mir die Noten irgendwas vorgeben, sondern ich singe sie so, wie ich finde, so müssen sie, so sollten sie sein. Und so male ich auch die Bilder. Ich schaue mir die verschiedenen Farben an und dann greife ich einfach dazu und sage, so, heute male ich mal nur in lila Tönen und dann plötzlich kommt noch was ganz anderes dazu, vielleicht ein Neongelb oder was. wenn ich das Bild anschaue und ein bisschen mit Abstand sehe, da fehlt jetzt noch der richtige Klecks oder so. Und ja, also der Untertitel meiner Kunst lautet ja auch Bunt fürs Leben. Und eines meiner ersten Kinderlieder hieß ja auch 1, 2, 3, hier geht es rund, komm, mach mit, denn es wird bunt. Das zieht sich einfach so durch. Also, und das finde ich aber auch total schön, wenn mir das so gespiegelt wird, wie jetzt von euch auch. Das passt einfach zu mir, das bin ich. Und genau das wollte ich auch. Ich möchte gerne auch bildende Kunst machen, die wirklich ich bin und nicht irgendwas Aufgesetztes, nicht irgendwas, ach, ich sollte mal so, ich versuche jetzt mal einen Richter zu malen oder ich muss jetzt noch mal irgendwie mehr in die und die Richtung gehen, sondern nein, ich mache das so, wie das so aus mir rauskommt und ich fühle mich dabei aber noch echt am Anfang. Also ich glaube schon, dass ich einige Schritte gegangen bin, aber ich finde diese Schritte auch noch ziemlich wackelig und
aber wie würdest du deine Entwicklung beschreiben, die du in dem Atelier erlebt hast bei der Simone? Wie, du hast gesagt, du bist dann Weg gegangen, das war ein Prozess. Wie kann man den beschreiben? Wie sahen die Bilder zu Beginn aus im Vergleich zu heute?
Also zu Beginn bin ich sicherlich noch viel ungestümer an die Bilder herangegangen. Ich hatte immer auch für mich das Gefühl, ich habe überhaupt kein richtiges Gefühl für die verschiedenen Farben. Und da hat Simone nach einiger Zeit aber gesagt, das stimmt aber nicht. Du hast es einfach im Gefühl, welche Farben hier zusammenpassen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann zeigst du mir das Bild quasi auch gar nicht. Oder dann malst du schon wieder weiter. Ja, also ich glaube, dass da in mir einfach auch so ein Grundgefühl schlummert. Weil ich bin ein total visueller Mensch und ich fotografiere auch total gerne und habe auch in meinen Fotomediatheken da so viele Kunstfotos, die ich gemacht habe im Laufe der Jahre, weil ich es immer spannend finde, einen Ausschnitt von einer Sache zu sehen und die Zusammensetzung von Licht und Schatten und von Farben. Und das ist so das, was ich auch bei meinen Bildern versuche auszudrücken. Und dann kam eben, sagen wir mal, das Thema ja dazu nach einem halben Jahr, wo ich dann mich mehr und mehr fokussiert habe auf ein Thema, was ich malen will und auf ein Thema, was auch jeweils dann ein Bild hat. Also es ist eigentlich heute so, dass ich kein Bild mehr einfach jetzt irgendwie starte und sehe, guck mal, wo ich hinkomme, sondern ich habe ein Wort, einen Satz, eine Vorstellung in meinem Inneren und das versuche ich auf abstrakte Weise irgendwie auf die Leinwand zu bringen und da lasse ich mich aber im Prozess auch total leiten und laufen. Ich fange einfach an, meistens habe ich so einen ganz breiten Pinsel, der ist so 25 cm breit und mit dem mache ich oft ganz große Buchstaben erstmal auf die Leinwand. Oft wild durcheinander, meistens sieht man die nachher auch überhaupt gar nicht mehr, aber die geben erstmal einen guten Untergrund. Und ich habe gelernt dann auch, also genau, das, du fragst ja, was hat sich so verändert? Meine Bilder, die ich davor gemalt habe, die waren, glaube ich, noch ziemlich flach, so von der Tiefe her. Und heute sind meine Bilder einfach, haben eine größere Tiefe, weil ich viele Schichten übereinander male und hier und da leuchtet der Untergrund nur so durch, Aber es ist nicht mehr so, dass es nur an ein, zwei Stellen so die Farbe ist, sondern es hat einfach eine größere Tiefe bekommen. Das habe ich erst lernen müssen, dass das wichtig ist und dass das im Bild auch eine Tiefe gibt, die man einfach ihm abspürt, wenn man sich auf das Bild einlässt. Mhm. Ja? Und das ist für mich auch was richtig Wichtiges geworden. Und ich habe zum Beispiel angefangen, ich habe hier in Kleinanzeigen und auf so Plattformen habe ich rumgefragt hier in der Region, ob Leute Bilder haben, gemalte Bilder, die sie zu Hause rumstehen haben und die sie verschenken wollen. Und auf die Weise habe ich eine ganze Reihe Leinwände von Leuten bekommen, die teilweise sehr rudimentär bemalt waren oder auch teilweise auf dem Sperrmüll. Ich habe mittlerweile 5, 6, 7 große Leinwände, teilweise einmal 1 Meter Leinwände, die hingen irgendwo in Wohnzimmern jahrelang und die haben sich dann dran satt gesehen. Die habe ich mitgenommen und dann hatte ich eine wunderbare Grundlage. Und das passt auch zu meinem Thema Kunst für Paare mit Geschichte, weil dieses Bild hat schon eine Geschichte und ich muss nur noch auf diese Geschichte ein bisschen draufsetzen. Ja, wenn zwei Menschen sich treffen, dann bringt jeder seine Geschichte mit in die Beziehung und dann schreiben sie gemeinsam eine neue Geschichte. Und deswegen mag ich das mit diesem quasi Upcycling-mäßigen Kunst. Ich habe dann auf dem Sperrmüll, da ist wohl ein Maler gestorben, also ein Malermeister so, ein Anstreicher, der, und da waren 4 Tapeziertische lagen da auf dem Sperrmüll. Die habe ich mir alle mitgenommen. Das waren richtig gute Dinger, so aus den 70er, 80er Jahren, so ganz feste Holz und so. Die habe ich zum Teil auseinandergebaut, zum Teil habe ich aber die gesamte Leinwand, die gesamte Tapeziertisch habe ich bemalt. Ich habe die Beine abgebaut und habe jetzt ein 3,20 Meter Bild, kann das wunderbar zusammenklappen und irgendwo hintragen. Ja? Das macht richtig was her, weil man kann nicht mal ein 3,20 Meter Bild transportieren. Ja. Und das habe ich immer so ein bisschen auch mit im Blick auch. Ich habe jetzt noch so eine richtig große Leinwand, haben Leute mir geschenkt, die haben in irgendeinem schicken Reihenhaus gewohnt und sagten, das passt aber farblich nicht hin, das hat hier so ein Künstler gemalt, aber irgendwie passt es nie. Und das haben die mir einfach geschenkt. Ne? Das hat bestimmt auch einiges gekostet schon mal. So, und sowas mag ich total gerne, dass ich mich quasi auf das, was andere schon mal gemacht haben, draufsetze und sage, ja, da wird jetzt eine neue Geschichte, ein neues Kapitel fängt an, eine neue Geschichte. Und das finde ich, das soll man meinen Bildern auch so ein bisschen abspüren. Jedes Bild hat eine Geschichte. Manchmal fange ich oft mit der weißen Leinwand an, aber auch diese verschiedenen Schichten, die ich dann da auftrage, sind ja letztlich auch wie eine Geschichte. Schichten und Geschichte steckt sogar da drin. Ja, und das hat dann auch was miteinander zu tun. Und ich glaube, manche wünschen sich ja in eine Beziehung irgendwie einzusteigen wie ein unbeschriebenes Blatt, aber das geht eben nicht, ja? Sondern
ja, natürlich nicht. Aber Daniel, bevor wir jetzt sozusagen dann nochmal intensiver auf deine Paarbilder eingehen, hätte ich noch eine Frage vorneweg, die ich jetzt als, ich bin ja kein bildender Künstler, ne? Also Und das ist mal eine schöne Situation, jemand, der abstrakte Kunst macht. Und du sagst ja eben, du hast dann irgendein Wort, was du umsetzt, wo du sagst, dieses Wort möchte ich jetzt mal in fassbar machen irgendwie. Weil das interessiert mich wirklich, weil ich ganz oft sozusagen zwar als Kunstliebhaber, keine Ahnung, vor irgendwelchen Werken stehe und dann denke, ja, das spricht mich an oder spricht mich nicht an, wie auch immer, so. Aber ich mich gerade bei abstrakter Kunst ganz oft frage, ja, was geht denn da eigentlich in dem Künstler vor? Was wollte der denn damit ausdrücken? Und jetzt sagst du ja gerade, dass du in dieser Art und Weise arbeitest, dass du nicht quasi, dass du versuchst, was abstrakt auszudrücken, ein Wort, ein Begriff, ein Gefühl, ein irgendwas. Manche arbeiten ja vielleicht auch anders, dass sie einfach intuitiv malen und am Ende sagen, ja, das ist es jetzt so. Aber gerade weil du es so erklärt hast, erzähl mir dann nochmal ein bisschen was davon, weil ich mir das so ganz schwer vorstellen kann, wie man einen Begriff abstrakt auf eine Leinwand bringt. Weißt du, was ich meine? Also das interessiert mich.
Ja. genau. Es ist, ich habe zum Beispiel ein Bild, das heißt energiegeladen. Und das habe ich, also ich arbeite auch so ein bisschen mit Tape. Das heißt, ich klebe so mit verschiedenen Klebestreifen und so, klebe ich mir was ab. Es gibt auch so, sagen wir mal, so eine Struktur, wenn man was Rundes klebt, dann wird es ja so ein bisschen kantig und so und wird so haptisch auch. Und da habe ich mir gedacht, energiegeladen, gerade in meinem Thema als Paare, da habe ich zwei Figuren, einen Kreis und einen, zuerst war es ein Rechteck, dann wurde es aber auch immer so ein bisschen abgerundeter und die zwei, die berühren sich so und überschneiden sich so ein bisschen, so wie man das ja auch von so verschiedenen, ja, wenn man so eine Darstellung macht und uns erklärt, das bist du und das bin ich und wir überschneiden uns da und da sind wir uns sehr ähnlich und sonst hat jeder so seine eigenen Dinge und das habe ich damit ein bisschen so dargestellt und dann habe ich aber noch zwischen die zwei so quasi wie so ein Energiegeber, habe ich noch so ein Herz geklebt. Das kann man aber auch nur im zweiten Blick als ein Herz erkennen. Und dann hat es halt sehr, sehr intensive, teilweise Neonfarben. Und dann ist es so wie so Schallwellen, dass jeder den anderen so beeinflusst durch seine Art. Und wenn man lange zusammen lebt als Paar, dann ist es auch so, dass man sich ja in gewissen Dingen auch ähnlicher wird, weil man einfach von anderen auch Dinge übernimmt. Und das habe ich da so versucht, so ein bisschen auf die Weise auszudrücken. Mhm. Wenn man das Bild jetzt einfach sehen würde, würde man sagen, wow, okay, da sind jetzt so drei intensiv farbige Gebilde, die sich so auch ein bisschen berühren irgendwie, ja. Toll, schön bunt, so sagen ja Leute dann auch wieder, ne? Und so. Und
haben wir auch gesagt.
Ja, genau.
Ja, ja.
Und ich möchte gerne eben, ich mache das ja so, dass ich eigentlich zu jedem Bild auch eine Geschichte erzähle. Und zu diesem Bild gerade so, das habe ich bei einer Kunstausstellung an einem Abend auch, da war eine Theateraufführung, da konnte ich das ganz kurz in 2 Minuten vorstellen. Dann habe ich gesagt, ein Paar sitzt im Wartezimmer der Beratungsstelle und denkt sich, wie sind wir bloß hierher geraten? Ja, was ist denn passiert, dass wir jetzt hier sitzen? Wir haben doch alles so toll gemacht und es lief doch so super bei uns. Ja, wo ist denn diese Energie, die uns wie magnetisch angezogen hat, zu Beginn unserer Beziehung und in den Jahren, wo ist sie denn hin? Ist sie verschwunden? Nein, aber Energie verschwindet ja nicht. Energie wird nur umgewandelt. Und wir müssen wieder gucken, wie wir wieder diese Energie miteinander finden. Und nach einigen Gesprächen wird Ihnen klar, eben diese Energie ist nicht weg, sondern wir müssen wieder lernen, uns gegenseitig auch mit dieser Energie zu beschenken. Und das wird uns wieder zusammenbringen. Und das wird uns auch helfen, zusammen zu bleiben und wieder uns energiegeladen zu sein. Und wenn wir glauben, dann haben wir auch noch jemanden, der uns dabei hilft und der uns auch noch mit Energie auflädt. Ja? Gott könnte das sein. Und so erzähle ich zu jedem Bild eigentlich so eine Geschichte, sodass man so ein bisschen rangeführt wird an eine mögliche Interpretation dieses Bildes. Mhm. In manchen Bildern ist ja auch was Figürliches zu sehen, wie ein Schmetterling beispielsweise, der da irgendwie angedeutet ist. Oder, was habe ich denn noch so? Ein Herz, genau. Ich habe so ein Motiv, auch das ich öfter gemalt habe, das nenne ich Jahresringe. Da ist so ein Herz, was wie in so einem Baumstamm, den man durchschneidet, wo man so die Jahresringe sehen kann. Weil das ist ja etwas auch, wenn man viele Jahre zusammen ist, dann hat man unterschiedliche Jahre miteinander erlebt. Wenn die alle nur hell leuchtend sind, dann ist es ein ziemlich schwammiges Gebilde. Aber da sind immer auch dunkle Ringe dabei. Das sind aber die festen, ja, weil die fetten Jahre, die klingen nicht. Und die fetten Jahre, die halten auch nicht. Nur in der Herausforderung, dann kann sich auch Liebe bewähren und nur dann kann auch Liebe wirklich sich entwickeln und dazu führen, dass man miteinander wirklich ein fester Stamm ist und auch zusammen bleiben kann und möchte.
Aber dann ist das quasi so, dass du wenn du jetzt an ein Bild gehst und du hast jetzt irgendein Wort, Energie geladen, ja, keine Ahnung,
Vertrauen,
Lebensweg,
Respekt,
Vertrauen, ja, wie auch immer, dann hast du dazu, so habe ich dich jetzt verstanden, also nicht nur ein Gefühl, sondern schon eine Art Geschichte, die du erzählst oder die in dir Gestalt gewinnt und die du dann in dieser abstrakten Form auf die Leinwand bringst. Die muss man dann natürlich erzählen, weil jemand die in der abstrakten Form natürlich jeder selber anders deutet. Aber für dich sozusagen drückst du das dann durch die Farben und die Formen, die miteinander im Dialog sind, aus. Aber es ist im Grunde eine Geschichte, die du erzählst. Ist richtig?
Ganz genau. Ja.
Ah, cool. Mhm.
Aber die Farben bleiben ja trotzdem unbestimmt, oder? Also ich meine, Farben sind ja solche Signale wie, ja, ich weiß nicht gar nicht. Also es gibt auch wahnsinnig viele Signale, die wir senden. Zum Beispiel die rote Brille, die du trägst, ja? Du hast eine sehr markante rote Brille. Und das ist ja eine ganz bewusste Entscheidung, die du... Und du hast ja vorhin gesagt, das Bühnenbild, das du entworfen hast für deine Shows, das war dir wichtig, ne? Das sagt ja was aus. Aber das sagt ja nicht so etwas aus wie, hallo Leute, mein Name ist Daniel, ich bin wahnsinnig gut drauf und freue mich, euch alle zu sehen, sondern das ist ja eine diffusere Message eigentlich, ne? Also, Achtung, hier ist bunt. Es ist wild. Stell dich auf Überraschungen ein. Aber das ist nicht super konkret, es ist... Weißt du, was ich meine? Es ist eine diffuse Botschaft. Und so sind ja viele Bilder, gerade auch abstrakte Gemälde, auch, dass du davor stehst. Du hast in einer E-Mail von deinem Newsletter, glaube ich, im ersten Newsletter hast du einen Ausschnitt deines Bildes gezeigt, wo du, das hattest du gemalt, als du gerade in Gesprächssitzungen warst und so, wo du deine Vergangenheit, glaube ich, aufgearbeitet hast, was ich richtig toll fand. Das war auch ein abstraktes Bild. Das war ganz dunkel. Es hatte eine dunkle Atmosphäre, die ich aber auch sehr, sehr reizvoll gefunden habe. Also es hat mir wirklich gut gefallen. Aber auch das ist ja nicht irgendwie die Aussage, mir geht es schlecht, ich bin sehr depressiv, ich nehme seit neuestem jetzt auch Psychopharmaka oder so. All das steht da nicht drin, sondern es ist mehr so eine, ich weiß, ich begegne diesem Bild und denke, es erinnert mich an bestimmte Phasen meines Lebens vielleicht. Oder an vorgestern, oder weiß ja gar ja was. Ne? Ich kann ungefähr erahnen, was das sagt, dieses Bild.
Also ich meine, du als Betrachter ist ja sowieso klar, dass du kennst ja die Geschichte nicht, wenn du die nicht erzählt kriegst.
Und das
meine ich
halt, das ist ja aber auch das Schöne an Bildern, oder? Also du kannst ja versuchen, in Bildern so konkret zu werden, wie du willst, aber es gelingt ja, es kann ja gar nicht ganz gelingen, es sei denn, man fügt die Geschichte hinzu.
Genau.
Das will ich sagen.
Und das genau. Du hast vollkommen recht. Und das ist ja, ich meine, das Gespräch führen wir ja immer wieder. Mich hat jetzt halt wirklich der Entstehungsprozess interessiert, weil ich mir das nicht vorstellen kann. Weil ich mir nicht vorstellen kann, weil ich selber ja nicht male und eben schon gar nicht abstrakt male, wie sich ein Gefühl, ein Gedanke, ein Wort auf die Leinwand begibt, sozusagen. Ne? Deswegen fand ich das jetzt sehr, sehr spannend, dass der Daniel das so konkret quasi darstellen und benennen konnte. Dass der Betrachter dann eine ganz eigene Geschichte da reinträgt oder was ganz anderes darin sieht, ist ja völlig klar. Das ist ja logisch.
Okay, verstehe. Du denkst vor allen Dingen an Daniels Perspektive und an
Daniels... Genau. Verstehe. Ja, genau. Okay. Mich hat jetzt interessiert, wie ein abstrakter Künstler, also wenn er schon davon spricht, dass er sagt, ich denke an ein bestimmtes Wort, das ich ausdrücken möchte, so, ja, wie sich das überträgt quasi auf die Leinwand.
Okay.
Deswegen meine Frage.
Ja, es ist ja so, dass die Sehnsucht danach, das glaube ich schon, dass es bei den meisten Menschen ist, wenn sie sich Kunst anschauen, dass sie an die Hand genommen werden und man ihnen Dinge erklärt, die ist so frappant. Ja, ich war letzte Woche noch hier im Folkwang-Museum und da war eine Ausstellung gerade mit den Impressionisten und ich habe dann einfach eine Zeit lang nur die Leute beobachtet. Das war so typisch dieses kulturbürgerliche Klientel.
Ich weiß, wie die aussehen. Genau, ich weiß auch, wie alt die sind.
50 und 75.
Ja. Ja. So allmählich unser Alter, Leute.
Auf jeden Fall, es war so verrückt. Ja. Die Leute haben oft nur 2 Sekunden aufs Bild geschaut und dann sind sie daneben hingegangen und geguckt, was ist für ein Künstler und was steht da? Wie heißt das Bild? Und vielleicht noch eine kleine Erklärung dazu. Und am verrücktesten fand ich aber die, die hingingen aufs Bild zu, ihr Smartphone hoch, klick, als nächstes dann das kleine Schild auch noch fotografiert haben und dann weitergegangen sind. Da war eine Frau, ich habe echt fast die Krise gekriegt. Was macht die denn hier? Du musst doch so ein Bild mal genießen. Da war ein Van Gogh, der erste Van Gogh, der in Deutschland ausgestellt wird, der Schnitter im Feld. Ja. Dieses ganz bekannte Bild, das hat der Osthoff hier, der Gründer vom der hat das gekauft, der Gründer vom Volkwang Museum, hat das um die Jahrhundertwende damals gekauft. Noch kein einziges Bild war bis dahin von Van Gogh in Deutschland ausgestellt worden. Ja? Und heute, ich meine, es ist heute eins der teuersten Gemälde der Welt oder Monets oder so. Ja. Und das fand ich aber interessant. Also ich glaube, die Sehnsucht danach, was erklärt zu bekommen, die ist sehr hoch. Und bei abstrakter Kunst, das waren ja, viele waren ja gar nicht abstrakt, die Bilder. Die waren halt, der Impressionismus ist natürlich schon mal eine Abwendung von diesem ganz hochstilisierten, oder wie Lothar Matthäus sagen, hochsterilisierten Bildern, wo alles völlig überzogen war. Die Kirche war riesig auf dem Berg und unten ging ein Jüngling mit der Laute und neben ihm seine Angebetete und 2 Kinder spielten und ein kleiner Windhund lief vorne. Also die Bilder hingen dann da auch in der ständigen Ausstellung. Das waren so die Kunst davor, bis Mitte des 19. Jahrhunderts so. Also vor Reiter und dann kam halt diese komische Kunst, die plötzlich so Alltagsdinge wie ein Fischerboot und beim Putzen und Ausladen oder irgendwas so aufgenommen hat. Ja? Und es war einfach spannend zu sehen, wie die Leute das alles so, die wollten alle wissen, wie heißt das Bild und worum geht es da und und ich glaube, das liegt ein bisschen auch daran, die Leute, die da jetzt waren, das waren ja Leute, die sich auch mit Kunst beschäftigen, ganz bestimmt. Sonst gehst du da nicht rein und zahlst dann irgendwie deinen Eintritt. Aber andere, und da würde ich sagen, da gibt es ja sehr, sehr viele, die haben auch noch nie wirklich Kunst bei sich zu Hause aufgehängt. Und die sind ganz verunsichert. Und die wollen sich dann diese Verunsicherung ja nicht, diese Blöße nicht unbedingt geben, dass sie denken, was soll das denn jetzt? Was bedeutet das? Kann mir das jemand erklären? So, ja. Und ich meine, die Simone und ich, wir waren auch mit meiner Frau zusammen, wir waren bei so einer Ruheausstellung in der Zeche Zollverein in Essen. Das war so, da waren wirklich ganz hervorragende Künstler. Da war auch der Typ, der immer diese Bananen überall hinsprayt und so.
Ach ja, genau. Ja,
ja, ganz bekannt und so.
Wir
und
haben dann auch einen in Marburg.
Halt, ja, dann waren da halt auch so Leute, da hat einer so einen Setzkasten gehabt, da waren so getrocknete Blätter drin, ja, und die waren so alle aufgereiht, so in Größe A3 ungefähr, und das Bild sollte 9.000 Euro kosten. Und wir gucken uns an, so, warum fliegst du nicht in der Nähe, also pss, leise so, ne? Es war so, also, und das ist, glaube ich, das, was auch oft, also das, was wir da emotional erlebt haben, das geht vielen Menschen so, die Kunst sehen und überhaupt nicht wissen und dann steht da vielleicht noch ohne Titel. Mhm. Also bitte mach's dir, wie du es möchtest. Ja? Oder du hast das Gefühl, der Künstler hat nicht mal geschafft, dem Ganzen einen Titel zu geben. Wie schade eigentlich. Ja? Und da gehe ich einen anderen Weg und sage, doch, jedes Bild hat einen Titel, jedes Bild hat sogar eine Geschichte. Und wenn sich diese Geschichte mit deiner Geschichte verbindet, dann werden wir Freunde. Und dann hänge ich vielleicht eines Tages bei dir im Wohnzimmer und ermutige dich und meine bunten Farben, die machen dich glücklich, wenn du mich anschaust. Ja? Und die helfen, das, wohin ich möchte und was ich mir wünsche, die helfen mir dabei, das dorthin zu kommen. Und im tristen Alltag sind sie ein wunderbarer Farbklecks, der mich froh sein lässt. Es wird hell.
Ja. Nächsten Sonntag mache ich, also das wird schon passiert sein, wenn diese Folge rauskommt, aber jetzt, wo wir miteinander sprechen, nächsten Sonntag werde ich zum Thema Kunst und Kreativität predigen bei uns in unserer Kirchengemeinde. Und da werden auch Künstlerinnen und Künstler ihre Bilder ausstellen, so wer im Raum, und die haben von mir die Vorgabe, dass sie maximal den Titel angeben dürfen, aber bloß keine Erklärung zu ihrem Bild. Das ist ein bisschen das Gegenprogramm. Das will ich nämlich nicht. Aber das wird dann auch eingebettet sein in so ein Gesamt, die ganze Veranstaltung wird ein Kunstwerk im Prinzip. Genau. Ja, weil es mir da eben gerade nicht um die Eindeutigkeit, sondern um die Mehrdeutigkeit geht. Das ist für mich in dem Fall das Wichtige. Ich spreche darüber, dass eben das die Mehrdeutigkeit in der Kunst oft das ist, was uns so eine Probleme bereitet, dass wir schnell zur Eindeutigkeit kommen wollen. Was bedeutet das denn jetzt? Was will er uns denn sagen? Was war denn jetzt die Intention? Ging es ihm sehr schlecht eigentlich, als er es gemalt hat? So diese Fragen, ne? Und aber die Tatsache ist ja aber nun mal auch, dass wir oft im Leben vor Situationen stehen, die mehrdeutig sind, ne? Wo wir mehrere mögliche Entscheidungen treffen können, und wir müssen uns für eine entscheiden. Wir können nicht alle, aber es gibt mehrere mögliche und die auch alle okay sind. Das ist ja oft im Leben so.
Oder auch in der Kunst selber, dass der Künstler ja, also jetzt, deswegen habe ich bei Daniel nachgefragt, weil das so konkret war. Aber andere Leute malen ja vielleicht eher ein Gefühl. Ne? Also die haben jetzt kein Wort, was sie darstellen wollen, sondern und Gefühle sind ja so oder so mehrdeutig. Also die sind ja nicht ausformuliert.
Es kann ja auch sein, dass ich als Künstler. Als Beispiel. Es kann ja auch sein, dass ich als Künstler selber gar nicht genau weiß, warum ich das
richtig
gerade tue. Ne?
Auch das ist ein Ansatz. Genau. Also
und sprich, hinterher kann ich mich damit beschäftigen, mit dem Kunstwerk, und sagen, genau. Oh, was habe ich denn da gemacht? Und okay, warum eigentlich? Und dann komme ich mir selber vielleicht sogar auf die Spur. Kann ja auch sein, oder?
Ja, du machst das ja sehr gut, Gofi, in deinem Buch Flucht aus Evangelikalien, wo du quasi erklärst, wie ein paar deiner Bilder entstanden sind und du dann hinten raus quasi etwas hineinliest, wo du aber sagst, das war nicht da, als ich es gemalt habe oder mir nicht bewusst.
Nicht bewusst.
Sozusagen, ne? Ja. Nicht bewusst, so. Und das ist ja sozusagen, das ist ein anderer Ansatz, der ist, finde ich, genauso legitim, Kunst zu verstehen. Also eher intuitiv, und dann guckt man sich's hinterher an und sagt, was könnten das jetzt sagen?
Aber ich vermute ja, dass das auch in deinen Bildern, Daniel, durchaus passiert. Also klar gibt's da gewisse Elemente, die sind für dich gesetzt sozusagen, auch als Deutung gesetzt. Aber die Art und Weise, wie du malst, das ist ja ein ganz unbestimmter, aber trotzdem total konkreter Ausdruck von dem, wer du bist, wie du bist. Da kommt ja auch deine ganze künstlerische Erfahrung der vergangenen Jahrzehnte zum Ausdruck. Klar malst du vielleicht noch nicht lange so ambitioniert, aber du bist schon seit echt langer Zeit ein ambitionierter Künstler und hast Wege gefunden, dich auszudrücken. Und das kann ja gar nicht anders sein, als dass das jetzt auch in der Malerei zum Ausdruck kommt, nur mit anderen Mitteln natürlich. Aber du hast ja ein Selbstverständnis als Künstler entwickelt, ne?
Ja.
Und da bist du, deine Freundin Simone hat gesagt, wow, was du hier in ein paar Monaten durchziehst, dafür brauchen wir ein ganzes Studium. Du hast ja aber ja schon quasi ein Studium hinter dir. Ich meine, du hast eine echt lange Karriere als Künstler hinter dir. Ja. Wie soll das denn nicht zum Ausdruck kommen, auch in deiner Malerei, oder?
Ja, also das Verrückte ist, also ich habe vor 12 Jahren von rechts nach links schreiben umgelernt.
Oh.
Weil ich habe als Kind einen Unfall gehabt mit rechts und wurde dann eingeschult, und man hat mich auch gefragt, ob ich damals mit links schreiben möchte. Ich habe gesagt, nee, ich will rechts. Und dann ging das aber irgendwann nicht mehr. Ich kann den Arm nicht mehr richtig kontrollieren und musste dann auf links umlernen. Und dann habe ich so nach 2-3 Jahren das Gefühl gehabt, als ob sich ein neues Fenster in meinem Inneren öffnet. Und das ist jetzt durch die Malerei nochmal unfassbar stark verstärkt worden. Ich fühle mich jetzt mehr ganz.
Interessant.
Wo ich früher immer gedacht, also vor ein paar Jahren habe ich noch gedacht, boah, ich weiß nicht, ob ich das in dieser Form, wie ich das jetzt mache mit der Musik, wirklich jetzt noch 10, 15 Jahre so weitermachen möchte. Es läuft gut, ich habe viel Anfragen und so weiter und so fort, aber es befriedigt mich nicht mehr innerlich, so wie das viele Jahre war. Und ich bin so froh, dass ich das mit der Malerei für mich gefunden habe, weil das etwas in mir zum Klingen gebracht hat, was noch nicht geschwungen hat. Ja? Und das war dann auch so letztes Jahr im Frühjahr, wo ich dann so viele Monate keine Auftritte hatte. Ich habe nichts vermisst. Ja? Ich freue mich jetzt unheimlich, dass ich Ende Mai wieder auf Tour gehen kann und bin auch nach und nach langsam wieder heiß drauf. Aber ich freue mich auch, dass ich diesen anderen künstlerischen Ausdruck jetzt so gefunden habe für mich und mich mehr komplett empfinde. Und das, was total schön ist, also das, ja, als ob da so ein Teil von mir, der, ihr habt ja einen Podcast gemacht, den habe ich mir angehört hier, wo es um die Schrift geht. Ja, ja. Von rechts schreiben, von links schreiben. Die habe ich mit großem Interesse gehört letzte Woche noch und fand es wirklich total faszinierend, habe auch mit Leuten mich schon unterhalten. Und genauso empfinde ich das auch. Ja? Ich habe von rechts nach links umgelernt und habe da was zusammengefügt, was noch nicht so, hat noch nicht für so viele Synapsen gegeben wie vorher. Und das fand ich so schön ausgedrückt in diesem, was ihr da zitiert habt, aus dem Buch auch.
Von Michael Blume.
Ja, genau. Also das fand ich total interessant auch. Also danke dafür, für diesen Podcast. Wirklich.
Ja, das hat uns auch total elektrisiert, das Thema. Also als wir mit Michael darüber gesprochen haben bei Hossa Talk in dem anderen Podcast, da haben wir gesagt, boah, da müssen wir unbedingt nochmal drüber reden, weil das ist ja schon auch für die Kunst interessant. Ich meine, eigentlich ist es ja so, wenn du mit der linken Hand, wenn du die linke Hand benutzt, dann ist es doch so, dass die rechte Gehirnhälfte stärker beschäftigt ist, nehme ich an, oder? Das geht ja über Kreuz, oder?
Ja.
Deshalb ist das Umlernen ja, glaube ich, auch so schwierig. Ne? Ich habe keine Ahnung. Aber das, ich weiß, ich bin kein Neurologe, ich will mich immer lieber nicht in irgendeinen Quatsch versteigen hier. Aber es kann ja sein, dass da bei dir irgendwelche Bilddinger getriggert wurden oder zumindest eine größere Nähe zum bildnerischen Arbeiten oder so, oder zumindest etwas, was du jetzt wiedererkennst im bildnerischen Arbeiten. Vorher Lieder schreiben, Text, ne? Das ist, ich sag mal was anders. Ich bin ja lange Zeit Prediger gewesen. Also, das heißt, ich, in der Zeit, in der ihr beiden viel Musik gemacht habt, habe ich vor allen Dingen gesprochen, ne? Dann habe ich irgendwann ging es mir auch nicht gut und ich habe auch angefangen zu malen. Das habe ich jetzt auch nicht bei dir das erste Mal gehört. Ich kenne mehrere Leute, bei denen das genauso war, dass das Malen irgendwie geholfen hat. Mir hat es auch sehr geholfen und eine der Dinge, die mich total entlastet haben, als ich angefangen habe zu malen, war, dass ich nicht mit Sprache zu tun hatte. Das habe ich als eine totale Erleichterung empfunden. Ich musste nicht mehr verbalisieren und formulieren und so, ne? Ich habe aber nicht gewusst, ich weiß es immer noch nicht genau, warum ich das als so eine Entlastung empfunden habe, aber es war so. Ich habe mit Material gearbeitet, mit Farbe, es hat gerochen, ne? Und die Farbe verändert sich, die trocknet und die vermischt sich und all diese Dinge. Ich konnte meine Hand dabei bewegen und dann ist irgendwas entstanden. Es war kein Satz, es war nicht abstrakt, es war total konkret. Ja. Und gleichzeitig auch so unkonkret, weil man eben nie sagen konnte, was bedeutet das jetzt so, ne? Das war eben, also ich habe das als eine totale Erleichterung empfunden damals, das weiß ich noch. Und keine Ahnung, was da im Gehirn so passiert.
Also so wie ich das oder wie ich dich da immer verstanden habe, Gofi, ist ja, also du wolltest ja ausbrechen aus der ich erkläre euch jetzt die Weltnummer.
Ja.
So. Und die Kunst war das Feld, wo du dich zwar ausdrücken konntest, aber nicht die Welt erklären musstest. Also sprich, du hast dich der Welt genähert, deiner inneren und der äußeren, und die hat einen Ausdruck gefunden, aber sie durfte unkonkret sein, was du als Prediger ja nicht durftest. Als Prediger musstest du immer sagen, dieser Vers bedeutet übrigens das und das, hier steht im Griechischen so und so und das bedeutet für dein Leben XYZ.
Deshalb
so.
Komm jetzt zum Kreuz.
Genau, deswegen komm zum Kreuz und, genau.
Mach dein Kreuz. Und
deine Sünden. Ja. So. Und in deiner Kunst und in deiner, also in deinen Bildern konntest du das hinter dir lassen und einfach mal aufs Tablett bringen, was in dir ist, ohne eine Deutung geben zu müssen. So. Mhm. Und das, also ich fand das immer, also mir hat das völlig eingeleuchtet, dass du diesen Weg gewählt hast. Mir leuchtet auch deswegen ein, dass du sozusagen immer darum kämpfst, um die Mehrdeutigkeit.
Ja.
Leuchtet mir völlig ein. Ich wollte jetzt halt mal vom Daniel hören.
Total.
Weil der meinem Bedürfnis, das Bild erklärt zu bekommen.
Ja. Außerdem ist Daniel der Gast hier und das ist auch völlig in Ordnung und ich will mich überhaupt nicht sperren.
Ja. Ja, aber es sind ja verschiedene Ansätze oder auch verschiedene Wege, die man als Künstler geht. Und ich denke, das ist völlig legitim. Mhm. Jeder so, wie er so ist. Aber es leuchtet mir völlig ein, dass das bei dir auch diesen Befreiungsschlag gegeben hat, Goofy.
Ja.
Weil du nicht mehr in dem Korsett der Erklärung warst.
Ja.
Ja, stimmt, wir haben ja einen Gast.
Ach genau, wir wollen
noch mal reden. Ups, da war ja noch jemand.
Oh, wie läuft das denn, Daniel, wenn dann Paare zu dir kommen?
Genau.
Wie läuft das denn ab?
Ja, erzähl uns mal, was passiert denn da?
Dazu ist es ja noch gar nicht gekommen. Also,
ach so.
Ich habe bisher noch keine Auftragsarbeiten gemacht, sondern
okay.
Ich beschäftige mich ja selbst intensiv weiterhin natürlich mit dem Thema. Ich lese verschiedene Zeitschriften, ich höre mir verschiedene Podcasts an, ich lese Bücher über das Thema, ich steige immer mehr in dieses Thema ein, ich bin selber in einer Beziehung und daraus...
Aber hast du vorhin nicht erzählt, dass du dieses Paar hattest, die das Bild auseinanderhängen und wieder zusammenhängen wollten?
Genau, aber die hatten sich ja schon für dieses Bild entschieden, das hatte ich ja schon gemalt, das hatten sie bei mir gesehen.
Ah, okay.
Und dann wollten sie es kaufen und haben es dann auch gekauft.
Ah, okay.
Also ich biete das ja durchaus an, dass Paare kommen oder dass ich, zu verschiedenen Themen auch, also ich meine... Silberhochzeit, goldene Hochzeit, 50., 60., 70. Geburtstag. Was schenkst du da noch Leuten? Die haben ja alles. Ja? Ja. Da kann doch so ein Bild vielleicht mit dem Lebensmotto oder dem Vers oder dem Trauspruch oder was auch immer, kann dann ein sehr besonderes Geschenk sein, so ein echtes Original zu Hause hängen zu haben, in bunten Farben, wenn man eben sagt, ja, wir können uns schon vorstellen, dass unsere Eltern beispielsweise, dass ihnen so diese Farbgebung auch gefällt. Ja, man kann ja meinen Katalog durchblättern und sehen, oh, da gibt es ja verschiedene Sachen und in dieser Richtung könnte es gehen. Also so kann ich mir das vorstellen und ich bin gespannt darauf, wann die ersten auch kommen. Also ich scheue mich davor auch überhaupt nicht, weil ich habe das auch in meiner Zeit als Musiker jetzt die ganze Zeit schon immer wieder erlebt, dass ich zu bestimmten Themen ja was geschrieben habe und auch Auftragslieder. Einige meiner bekanntesten Lieder, Hier bist du richtig, zum Beispiel war ein Pro-Christ für Kids Thema, ja, oder Hier bewegt sich was, war mal ein Kongress ein Thema und Ich bin ein Bibelentdecker war das Jahr der Bibel 2003 und einige Sachen und das, also ich arbeite gerne so, dann so konkret und ich kann mir vorstellen, wenn jemand dann kommt und sagt, das und das könnten wir uns vorstellen, dass ich da dafür auch zwei Bilder male oder drei, ja, und man sich dann aussucht, welches gefällt einem am besten beispielsweise, ja, weil ich habe da schon gesagt, dass ich lieber mehrere Bilder dann auch male, um unterschiedliche Ausdrücke da auch zu finden und dann gibt es bestimmt eins bei drei, was mir selber auch gut gefällt, was ich dann vielleicht auch am meisten anpreisen würde. Aber das liegt ja auch immer ein bisschen im Geschmack und so wie Musikgeschmack ist, ist ja auch Kunst eine Geschmackssache. Und deswegen würde ich das immer auch natürlich denen, die so ein Bild dann erwerben, ganz, ganz freistellen. Ich möchte ja, dass sie glücklich sind.
Wie würde das denn konkret ablaufen? Was würdest du Paaren anbieten?
Also wenn ein Paar kommt und sagt, zum Beispiel hier unsere Eltern, die haben jetzt hier goldene Hochzeit und die hatten den und den Vers als Trauspruch und könntest du dazu ein Bild malen? Und dann kann ich sagen, ja, das kann ich mir vorstellen. Dann würde ich auch sowas wie einen Entwurf machen. Ich würde schon sowas versuchen wie einen Entwurf und sagen, so in die Richtung könnte es gehen. Und hier kann ich euch Bilder zeigen, die ich zum Beispiel zu einem Vers gemacht habe. Was spricht euch da am ehesten an? Und dann würde ich versuchen, von dem Stil her ungefähr in diese Richtung zu gehen. Ich weiß allerdings bei keinem Bild, wie es nachher aussieht. Das ist der spannende Prozess, ja. Sondern das ist dann eben auch das Spannende an der abstrakten Malerei, dass man vorher nicht weiß, wie es am Ende dann rauskommt. Ich kann nur sagen, das Bild könnte in diese Richtung. Ja, ich habe schon Bilder in ähnlicher Weise auch quasi so ein bisschen in Serie gemalt, weil ich gemerkt habe, das Thema spricht an, und ich habe das in unterschiedliche Farbgebungen gemalt, weil nicht allen gefällt das ganz Bunte, sondern sie wollen da vielleicht auch manchmal mehr gedecktere Farben haben oder zumindest nicht ganz so grelle Farben. Und dann würde ich ihn quasi im Prozess, wenn ich das male, würde ich das mal auch fotografieren, denen schicken und dann mal auf die Rückmeldung hören. Und dann würde es aber im Grunde auch so sein, wenn ich dann das Empfinden habe, das Bild ist auch fertig, dann würde ich Ihnen das präsentieren und sagen, hier diese zwei Bilder oder diese drei Bilder, gefällt euch da eins davon? Und dann wäre das für mich auch letztlich abgeschlossen. Ich würde nicht sagen, also wenn ich sagen, könnte nicht noch ein bisschen lila da mit rein oder so, also sowas würde ich dann nicht machen. Ich bin jetzt ja in der Weise jetzt doch so kein Auftragsmaler, der akkurat das jetzt, und könnten Sie nicht hier noch ein Herz mit einsetzen oder so, das würde ich nicht tun, sondern ich sagen, so ist für mich das Bild jetzt fertig, und wenn euch eins davon gefällt, dann...
Aber da habe ich jetzt, also sprich, wenn euch eins davon gefällt, also ist, verkaufst du dann nach Gefallen, oder ist klar, wenn man dich engagiert und du hast dann meinetwegen drei zur Auswahl, eins muss man nehmen? Also wie würdest du das von der
also
Verkäuferseite machen?
Wenn ich merke, das gefällt denen gar nicht, dann sagen, okay, ich würde noch mal eins probieren. Aber ich würde auf keinen Fall jemanden irgendwie jetzt zwingen, ein Bild kaufen zu müssen, sondern ich will auf jeden Fall, dass die Person oder die Personen, die ein Bild von mir kaufen, dass es ihnen auf jeden Fall gefällt. Also ich meine, dass es in diesem Fall ja sogar noch dann verschenkt wird an jemanden, dem es ja auch noch gefallen muss. Das ist natürlich doppelt spannend, aber ich habe... ein Bild 2020 tatsächlich schon an jemanden verschenkt, wo ich überhaupt nicht wusste, wie es ist. Und ich habe da so den Stil getroffen und habe die Person so begeistert. Und vorher sagte ihr Mann noch, oh, ich kann dir nichts dazu sagen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ihr das gefällt. Und dann war sie hellauf begeistert. Da war ich dann total happy. Ja, aber damit muss ich dann auch leben, dass jemand sagt, nee, damit kann ich nichts anfangen. So, ja, also, sondern ich möchte eigentlich, wenn ein Bild irgendwo hängen soll von mir, dann soll das nicht irgendwie nur, naja, gut, haben wir halt gekauft, ja. Muss ja auch irgendwo von leben. Nee, das ist nicht, ja, das soll überhaupt nicht, ja. Und vielleicht ist es ja in 20 Jahren auch was wert.
Hey, du hast ja auch an deine eigenen Bilder einen anderen Anspruch. Du möchtest ja nicht nur einfach, dass es tolle Bilder sind, sondern du möchtest ja, dass die eine Rolle spielen im Leben der Leute, genau, die sie kaufen. Ja. Das ist ja schon dein Anspruch irgendwie, ne?
Das ist mein Anspruch.
Du könntest also, das wäre für dich eigentlich nicht möglich, deine Bilder irgendjemandem hinterher zu schmeißen. So, das nimm's halt, ja gut, ich nehm's halt mit. Also das ist ja überhaupt nicht das, worauf du hinaus willst.
Nein, genau, nein. Ich möchte wirklich, das soll wirklich relevant sein.
Ja.
Für die ein Bild von mir hängen haben, ja?
Aber jetzt noch mal zu der Frage nach den Paaren.
Ja. Ne?
Also ich stelle mir jetzt vor, irgendwie jetzt hören uns hier Paare zu und die denken, boah, das wäre doch mal eine Idee. Und dann sagen die, okay, wir fahren jetzt hier mal beim Kalloch vorbei und dann stelle ich mir vor, dann setzt man sich irgendwie eine Stunde mit ihr zusammen und erzählt ihr wahrscheinlich ein bisschen seine Geschichte. Mhm. Ne? Also jetzt, ich meine jetzt mal gerade, wo stehen wir gerade, was ist uns aneinander wertvoll und wichtig?
Ja.
Und du nimmst das mit und dann fängst du an. Ja. Ist das so der Prozess quasi? Also und dann am Ende guckt man, was bei rauskam. Was der Kalloch aus dieser Geschichte, die man ihm erzählt hat von sich, gemacht hat.
Ja, genau. Aber es gibt natürlich ein paar Schritte davor, Jay, weil man kann ja, ich habe ja einen Kunstkatalog, irgendwie 80, 90 Seiten, den man ja bekommt, wenn man meinen Newsletter abonniert. Das ist ein Online-Katalog und dort sieht man ja ungefähr, glaube ich, 30, 35 was meiner Bilder. Man sieht ja, was für einen Stil male ich. Auch in der Regel, was für eine Farbgebung habe ich. Wenn das schon mal zusagt, dann gibt es ja schon mal eine Grundvoraussetzung. Ja, und ich kann da auch nur sagen, ich male jetzt genau, oder ich male in dieser Art und Weise, kann ich euch jetzt ein Bild erstellen. Nee,
das ist ja klar.
Genau. Und wenn ihr mir eure Geschichte erzählt und euer Thema, worum es gehen soll, was da vielleicht irgendwie drin ausgedrückt werden soll oder auch vielleicht als Wort dort steht oder auch irgendwie nur angedeutet ist. Ja? Ich habe auch mehrere Bilder gemacht, da sind eben die Worte ohne Vokale. Das ist ja auch so eine nette Art, um einfach mit Buchstaben zu spielen. Und nur wenn du weißt, was da steht, dann weißt du auch, was es bedeutet. Und das ist dann toll. Du guckst da drauf und du weißt sofort, da steht dieses und jenes Wort. Das ist dann ähnlicher wie diese semitischen Sprachen. Ja?
Genau.
Du denkst dir deinen Teil dazu, dein Bild. Das muss in deinem Kopf entstehen.
Genau.
Und deswegen hat mir, glaube ich, auch der Podcast aber so gefallen. Ja. Weil das möchte ich ja gerne anregen. Ich möchte was andeuten. Und manches ist leicht figurativ auch zu erkennen, aber mit der Geschichte, die ein Paar mir erzählt, dann wissen sie auch selber, was sie damit verbinden. Und wenn es mir gelingt, und da bin ich natürlich total gespannt auch drauf, das mal zu machen. Und ich glaube auch, wenn das ein bisschen bekannter wird mit meiner Malerei, dann wird es auch dazu kommen. Und dann bin ich extrem gespannt, wie das wird. Und ich freue mich aber darauf, Paare dann mit einem Bild zu beschenken, das etwas von ihrer ureigenen Geschichte erzählt und an dem sie sich so richtig freuen. Das muss was ganz Schönes sein.
Ja, super. Ja, wirklich schön.
Ja.
Also es ist eine tolle Idee auch. Mhm. Wie gesagt, deswegen habe ich ja vorhin so reagiert, weil ich sowas, die Idee noch nie gehört habe, dass jemand das machen möchte. Ja. Also, ne? Und deswegen ist es auf jeden Fall cool, Daniel. Das muss dir erstmal jemand nachmachen. Es ist was sehr Eigenes.
Ich habe ein bisschen vorhin nochmal geschmunzelt. Ich hatte mir alles nochmal durchgelesen und auf deiner Webseite und das auch nochmal durchgelesen und so. Und dann habe ich gedacht, lustig, die Kunst kommt so ein bisschen zum Schamanismus wieder zurück. Ne? Du malst so einen Liebeszauber für die Paare. Ne? Die sagen, male ein magisches Artefakt, das uns unsere Liebe erhält. Und dann kommen sie zu dir, dem Kunstschaman, und dann sagst du, ja, ich denke da mal drüber nach, mal gucken, was die Geister mir so sagen. Und dann präsentierst du ihnen das, was sie dann eben in die Wohnung hängen können. Das sind ja die Ursprünge der Kunst. Ne? Also der Jagderfolg sozusagen, der wurde vorher gemalt. Ne? Und wenn man ihn dann schon mal als Bild visualisiert hatte, dann ist er auch eingetreten. So, das sind die Ursprünge der Kunst sozusagen, das Rituelle. Du machst das jetzt auch wieder. Also im Prinzip greifst du auf uralte Traditionen zurück.
Ja, genau. Ich setze alte Traditionen fort. Das war immer schon mein Hauptthema. Nee, aber es ist schön. Ja. Also genau, so, da schließt sich für mich schon auch ein Kreis. Genau, etwas zu symbolisieren, wo man gerne hin möchte, was man gerne erreichen möchte. Weil dann kann so ein Bild wirklich auch so eine Sehnsucht wecken in einem Paar. Mhm. Und sagen, ja, hier, wir grätschen uns so oft so rein. Das Thema Respekt ist für uns echt, echt wichtig, dass wir da, ja, und ich habe ein Bild gemalt zum Thema Tonfall. Ja? Mhm. Der Tonfall, der macht es ja oft so. Ne? Das ist das, was ich gerne möchte und wo ich bisher halt mit meiner Musik dann Menschen emotional berührt habe, dass sie mir das dann auch widerspiegeln und sagen, boah, das hat mich durch diesen Tag getragen oder das ist so wichtig und ich merke, wie bei meinem Kind das was auslöst und so. So wünsche ich mir das genauso auch mit den Bildern.
Ja. Mhm. Cool. Daniel, ich würde sagen, Wir haben deine Arbeit mal ein bisschen kennengelernt. Das war echt super spannend. Ein krasser Ritt irgendwie.
Einfach spitze, dass du da warst.
Volltreffer.
Genau.
Überall. Nee, das war wirklich toll. Vielleicht kann ich ja zum Schluss noch sagen, wer sich dafür interessiert, der kann ja unter Daniel Kallauch-Kunst meinen Newsletter abonnieren.
Ja.
Mhm. Mit dem ersten Newsletter gibt es dann eben den Kunstkatalog und dann wird man über 8 Tage, was ihr ja auch gelesen habt, so in meine Geschichte eingeführt. Und wenn man dann sagt, ja, das interessiert mich jetzt auch wirklich weiter, dann geht man weiter und sonst meldet man sich wieder ab von dem Newsletter und sagt, oh, das war jetzt mal interessant. Aber wenn man merkt, das verbindet sich irgendwie, da fängt was an zu schwingen in mir, da möchte ich gerne weitergehen, dann seid ihr herzlich eingeladen.
Cool. Ja, wir verlinken deine Sehr Seite schön. Natürlich in den Shownotes auch bei uns unter der Folge. Aber wenn man deinen Namen googelt, dann kommt man auf deine Seite und dann hast du auch einen sehr schönen sichtbaren Link weiter zu der Kunstseite, sodass man da hinfindet. Ja. Cool. Hey, vielen Dank, dass du da warst, dass du deine Geschichte erzählt hast. Das war sehr, sehr spannend.
Ich danke euch für die nette Begleitung hier. Ich war gespannt, wie es wird. Du hattest die Latte hochgelegt, Gofi.
Ey, ich hatte nur so ein paar Rückfragen. Aber ich war auch ganz gespannt und ich fand das jetzt wirklich ganz, ganz toll. Das hat echt Spaß gemacht.
Ich fand es auch super. Also auch gerade, wie gesagt, weil ich mal jemanden dazu bekommen habe, zu versuchen zu erklären, wie sich etwas Konkretes im Kopf abstrakt dann ausdrücken lässt. So, das fand ich schön. Das fand ich für mich zumindest sehr spannend. Mhm. Gut, jetzt ist Schluss, ihr lieben HörerInnen. Schön, dass ihr dabei wart und in 14 Tagen könnt ihr uns wieder hören. Und Daniel, du kennst ja dann vielleicht unser kleines Abschlussritual. Wir fragen am Ende immer, was sagen wir dem Tod?
Nicht heute.
Alright,
bye-bye
und tschüss.
Ciao.
Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Wenn du uns ein bisschen helfen möchtest, dann kannst du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilen. Twitter, Facebook, du weißt schon. Oder vielleicht schreibst du uns sogar eine Rezension bei iTunes. Das würde auch sehr helfen. Und wenn du uns so richtig doll helfen möchtest, dann kannst du über eine finanzielle Unterstützung nachdenken. Du findest auf cobainserben.de raus, wie das geht. Hoffentlich bist du das nächste Mal wieder dabei. Wir würden uns total freuen. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.